Berlin. Großes Rennen. Nein, epochales Rennen. Unfassbares Rennen. Und warum? Weil Philipp kommentiert hat. Anders kann es ja gar nicht sein. Oder waren es doch die Schuhe? I don't know. Klären wir alles jetzt im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, Philipp, auf jeden Fall eine ganz andere Erfahrung, ne? Eine neue Erfahrung, auch mit Schmerzen, nur anderer Art.
Ja, Ralf, es war ein Berlin-Marathon in, du hast gesagt, anderer Art. Ich durfte ja schon ab und an beim Berlin-Marathon zugegen sein, auch wenn ich nicht gelaufen bin. Trotzdem jetzt vor dem Hintergrund, dass man ja ganz bewusst nicht mehr in der aktiven Szene sich so verhaftet sieht, war es auf jeden Fall anders. Es war auch mindestens genauso anstrengend, wie wenn ich den Marathon selber gelaufen wäre. So würde ich sagen, ich hänge hier auch heute ein bisschen im Bürostuhl bei mir zu Hause drin. Generell die letzten Tage, seit ich zu Hause bin, bin ich ein bisschen im Marathon-Blues wahrscheinlich, obwohl ich gar kein Marathon gelaufen bin, aber ich bin auch ein bisschen erschlagen gewesen und ein bisschen erschöpft, weil diese knappe Woche Berlin doch recht intensiv war, auch sehr, sehr schön, das möchte ich auch sagen. Es war sehr schön, aber es war sehr voll und es waren viele kurze Nächte und viel Hetze.
Ich wollte gerade sagen, es war jetzt nicht gerade ein Kurlaub, ne? Also so sagen wir mal von den Basics hier. Ne?
Also meine Stimme geht heute also wieder, aber ich
habe... sehr schön ausgeschlafen, wenig gesprochen, ja. viel getrunken, also antialkoholisch und so weiter. Da war ja eine Menge dabei, logischerweise. Ne?
Da war eine Menge
Das ist auch
dabei.
Anders, als wenn du Athlet gewesen wärst, ne?
Ja, also man ist als Athlet natürlich die Tage zuvor, also sicherlich ganz anders angespannt. Also ich das ist jetzt irgendwie auch schwer zu erklären, glaube ich. Also es war der relaxteste Berlin-Marathon, glaube ich, bezogen auf meine innere Anspannung, bei dem ich da war, obwohl ich ein ziemlich volles Programm hatte. Aber dafür ist ja im Zweifelsfall dann Felix da, der dann mich irgendwo hinstellt, wo ich irgendwas machen soll oder in irgendein Auto reinsetzen, wir fahren irgendwo hin. Der hat das natürlich immer sehr gut im Blick, wann ich wo zu sein habe. Insofern ist es ja auch angenehm zu wissen, dass sich da jemand anders drum kümmert. Und wenn man dann wo ist, man funktioniert natürlich, das klappt doch alles und man hat auch immer Zeit für einen kurzen Smalltalk und ein Foto, wenn man auf der Messe jemanden spontan trifft, das ist auch alles schön. Aber die Ereignisdichte, so würde ich es vielleicht sagen, Ereignisdichte sowohl in den Vortagen als auch am Sonntag selber, die war natürlich ausgereizt bis zum geht nicht mehr. Und das ist ja dann so, wenn man im Machen ist, dann kriegt man das alles auch recht gut hin. Und dann war es auch noch eine sehr kurze Nacht, Sonntag auf Montag, kann man ja sagen, wir waren um 5 Uhr irgendwann wieder im Hotel. Und da ist mir dann eingefallen im Hotel, dass ich jetzt fast 24 Stunden wach war, weil mein Wecker morgens um 5:30 ging, weil Barbara ja aufgestanden ist, um Marathon zu laufen.
Also ihr müsst wissen, ne, also es ist halt so ein Ritual, dass alle, die so ein bisschen näher beteiligt sind, am Abend halt nochmal größere Teile der Strecke abgehen und nochmal gucken, was da so los ist und so.
So ist es.
Also nicht. Also, wobei, ich muss ja sagen, ich war letztes Jahr tatsächlich zum ersten und auch einzigen Mal, weil ich jetzt am Sonntag nicht da sein konnte, auf dieser Finisher-Party im Metropol, also einem ehemaligen Theater, danach dann im großen Kino, jetzt Veranstaltungssaal, weiß gar nicht, ist das ein Club? I don't know.
Ich glaube, ja.
Also das hat natürlich schon Rockstar-Charakter, wenn da die Protagonistinnen und Protagonisten des Tages einreiten. Das ist erstens sehr, sehr, sehr gut gemacht, wie auch immer da die Musik und so weiter macht. Und das ist natürlich auch ein extrem würdiger Abschluss für die Hauptdarsteller von so einer Veranstaltung. Aber ja, der Großteil der Menschen, die dann dort sind, das Ding ist ausverkauft.
Ja.
Sind ja ebenfalls Läuferinnen und Läufer. Ne? Also natürlich auch viele von den Helfern und von den Freiwilligen und so weiter, die ja auch einen riesen Anteil an dieser Gesamtveranstaltung haben, aber eben auch Läuferinnen und Läufer. Und da kommt schon auch nochmal eine brutale Energie rüber, das muss ich ja so echt sagen. Ne? Also ich war ja dieses Jahr nicht da, ich habe ja nur die Videos gesehen von euch. Das hat schon was, ne?
Ja, also das lag sicherlich auch an den absolut herausragenden sportlichen Leistungen, und das kann man ja fast übergreifend sagen, das ist ja, ging ja nicht nur in der internationalen Spitze vorne richtig zur Sache, auch gerade im deutschen Bereich natürlich sensationell. Und es ist natürlich schön, ich wiederhole mich hier gerne, es ist schön, dass Laufen eben dann doch kein elitärer Sport ist, sondern da wird dann auch zusammen gefeiert. Ja, Elliot war jetzt nicht ganz so lange da, aber von den deutschen Athletinnen und Athleten waren doch einige auch ein bisschen länger da. Und bei der Party, du hast es schon gesagt, kann grundsätzlich, glaube ich, jeder teilnehmen, der zum Beispiel den Marathon gelaufen ist, mit diesem Starterband, was man ja auch benötigt, um in den Startblock zu kommen. Klar, die müssen wahrscheinlich irgendwann zumachen, wenn die Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Das war auch echt brechend voll. Und dann zusammen, also alle zusammen feiern, plus die Stars, nicht nur aus Deutschland, die Stars der Welt, werden da nochmal gewürdigt und geehrt auf dieser Bühne mitten im Club. Und das muss man ja, ich weiß nicht, wer meine Insta-Story gesehen hat, wie die da natürlich auch mit Elliot und auch Tigis Assefa durch diese gesamte Menge durchgehen. Also brauchst du nochmal irgendwie, ich weiß nicht, das waren 5, 6, 7 Security-Personen, um sich da so einen Weg zu bahnen. Und ich glaube, ganz viele, die da unten standen und schon gefeiert haben, haben gar nicht begriffen. Die haben ja alle nach vorne geguckt, weil da stand natürlich schon auch der Zweit-Drittplatzierte des Marathons und dann stand natürlich auch Debbie Schöneborn und Domenica Meyer und auch der Hendrik und Co., Hendrik Pfeiffer, die standen ja alle schon da, weil die kamen auf die Bühne von hinten. Aber Tigis Assefa und Eliud Kipchoge, die wurden von hinten durch diese Menschenmasse da durchgeführt. Und ich glaube, ganz viele haben ganz spät erst begriffen, dass sie wirklich neben Eliud Kipchoge standen. Und da gab es ganz viele Aha-Momente. Und ja, die wurden natürlich da, du hast schon gesagt, wie Rockstars im Prinzip abgefeiert. Also wenn Eliud Bock gehabt hätte auf Stage Diving, ich glaube, der hätte das ausprobieren können. Das hätte gut funktioniert auf jeden Fall.
Ja gut, er ist jetzt auch nicht so ein kilomäßiges Schwergewicht, dass das ein Problem gewesen wäre für die Menschen dort. Ja. Also es erinnert ja natürlich schon stark an so große Boxkämpfer.
Ja,
ne? Ja, so einmal der Einmarsch und dann hinein. Also das, aber nochmal, die Gesamtveranstaltung hat eine hohe, würdige Abschlussatmosphäre für so ein Wochenende. Ja. Ja. Und dass das dann logischerweise ein bisschen später wird, weil das ja auch so eine Veranstaltung ist, wo sehr viele Menschen einfach Dinge loswerden müssen, die sich so über den Tag und über das Wochenende angestaut haben. Ne? Man reflektiert ja da ganz, ganz stark halt auch, ja, und diskutiert natürlich dann auch schon viele Dinge. Das ist ja klar. Machen wir gleich auch, weil es gibt ja doch durchaus ein paar Sachen, die wirklich fantastisch, faszinierend, auch mit Fragezeichen. Vielleicht können wir die eine oder andere kleine Erklärung schon beisteuern, weil Philipp und ich schon uns auch international ziemlich umgetan haben und auch schon Dinge ausgetauscht haben, bevor wir hier heute angefangen haben, die sehr, sehr spannend sind, die unterschiedliche Dimensionen als Herantasten an Verstehen von Leistungs, der Sprung ist schon fast zu klein gesagt, ja, von Leistungsexplosionen, ja vor allen Dingen bei den Frauen, und das war ja nicht nur Assefa ganz vorne, sondern auch das, was dahinter passiert ist. Und das mal irgendwie greifbar zu machen. Auf der anderen Seite ist es ja auch einfach dieses Erleben. Ne? Es war ja einfach ein großartiger Tag, weil das Wetter ja so close to perfect war. Ja, es war morgens im Vergleich zu den Tagen vorher kühl. Es war sonnig, es war gar kein Wind erst, dann leichter Westwind, was ja dir mindestens mal 10 Kilometer Rückenwind besorgt. Also auf gar keinen Fall Gegenwind, aber leichten Rückenwind. Das waren halt alles Bedingungen, die wirklich extrem gut waren. Und es war nicht bei Weitem nicht so warm wie letztes Jahr, wo ja dann doch vor allen Dingen viele weitere im Feld dann sehr gelitten haben. Und ich habe auch, das mag ein subjektiver Eindruck sein, aber ich hatte den Eindruck, dass halt eben auch im Gesamtfeld der Läuferinnen und Läufer unfassbar viele mit krassen Leistungssprüngen waren. Ja. Also ich habe sehr viel davon gesehen. Vielleicht ist es auch stärker nach außen getragen worden oder ich war sensibler dafür. Mag sein, statistisch kann ich es noch nicht belegen, aber das machte den Eindruck auf jeden Fall.
Ich glaube auch, man hat insgesamt im Verlauf der Woche großes Glück gehabt, wie sich das Wetter noch gerade zum Marathontag entwickelt hat. Wir sind donnerstags nach Berlin gekommen und es war noch wahnsinnig warm. Also nicht falsch verstehen, ich liebe den Sommer, aber fürs Marathonlaufen finde ich es dann doch ganz schön, wenn wir herbstliche oder frühjahrsmäßige Temperaturen haben. Und ich glaube, als wir Donnerstag aus dem Auto gestiegen sind und zur Messe direkt weiter, ich donnerstags direkt auf der Messe einen Termin hatte, waren es 25, 26 Grad. Und da.
Ja, und abends waren es fast 20.
Richtig. Und da dachte ich mir, um Gottes Willen, also wenn das Sonntag so wird, dann ist jetzt nicht leistungsförderlich auf jeden Fall. Es hat dann in der Nacht geregnet. Ich bin nämlich Freitag früh mit Barbara und Felix laufen gegangen. Da war es dann schon merklich angenehmer. Noch ein bisschen dämpfig, aber merklich angenehmer, runtergekühlt. Und Samstag früh dachte ich mir, ja, das, also war dann zwar noch vor der Startzeit am Sonntag, aber ich glaube, wir sind um 8 Uhr laufen gegangen. Das war sehr, sehr angenehm. Sonntagmorgen, würde ich sagen, war es vielleicht 2 Grad wärmer als zu den anderen Jahren, als Elliot Weltrekord damals gerannt ist, aber immer noch in einem sehr, sehr guten Bereich. Ich glaube, es hatte morgens irgendwie zur Startzeit roundabout 14 Grad, was noch vertretbar ist. Es ist im Laufe des Tages doch deutlich wärmer noch geworden. Ich glaube, es hat viele, aber es haben viele gut weggesteckt. Also ich weiß noch, als ich aus dem Eurosportstudio raus bin, um wieder Richtung Ziel mich zu bewegen, dachte ich so mit, weißt du, mit Pulli und T-Shirt und langer Hose, dunkler langer Hose, also, ja, also jetzt wird schon langsam warm. Da hatten wir dann, glaube ich, so 18 Grad, geht noch, ja, aber da war es dann halt schon 12:30 oder so. Und wir wissen ja, mit Start versetzt, also versetzten Startwellen und Leute, die natürlich auch 4 Stunden, 5 Stunden laufen, für die ist es dann sicherlich auch in eine Region gekommen, wo man dann irgendwo bei 20 Grad waren. Aber insgesamt, du hast schon mit dem Wind angesprochen, waren die Bedingungen extrem leistungsförderlich. Plus, da muss man vielleicht auch einen Blick werfen, ein bisschen hinter die Leute ganz vorne. Also natürlich schon ganz vorne auch absolute Top-Zeiten, da kommen wir alles im Detail noch dazu. Aber auch im Bereich generell Elitefeld. Ich weiß nicht genau, wie weit wir das jetzt fassen wollen. Da gibt es ja noch Elite, Elite B. Aber es war, glaube ich, das größte, Philipp Kaddo, falls du zuhörst, oder Marc Milde, falls du zuhörst, korrigiert mich gerne nachträglich und verbessere ich das in der nächsten Folge. Aber ich meine, mich mit dem zu unterhalten haben, dass es, glaube ich, das größte, sprich dichteste Elitefeld auch ever war. Und ich habe auch mit Hendrik Pfeiffer im Vorfeld des Rennens natürlich gesprochen. Da hat er auch mal gemeint, mit seiner zu der Zeit noch gültigen Bestzeit von 2 Stunden 10 war er irgendwie auf Platz 40 oder sowas. Das muss ich mir vorstellen, Platz 40 in der Meldeliste. Das ist nur ein Beispiel, wo ich sage, das ist einfach extrem groß und dicht gewesen, sodass du auch ohne Tempomacher sicher Leute hattest, wo du noch zusammen laufen kannst. Ich erinnere mich noch, 2021, mein letzter Berlin-Marathon, letztes Jahr habe ich ja nur für Johannes Motschmann gepaced, 2021, bin ich bester Deutscher gewesen. Ja, okay, war Corona-Marathon und generell einer der ersten größeren Laufveranstaltungen, die jetzt wieder so stattgefunden hat. Das war ja dann schon wieder von den Teilnehmerzahlen in einem 5-stelligen Bereich auf jeden Fall. Es war ein Tag, wo sehr schnell sehr warm geworden ist. Ich weiß, dass damals Bekele und andere die Ambition hatten, Richtung Weltrekord zu laufen. Und Angangstempo war, glaube ich, auch 2:02. Die sind am Ende mit 2:07 ins Ziel gekommen. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich einen 2:11, 2:10 probieren. Und bin mit 2:15 ins Ziel gekommen, weil es ab Halbmarathon relativ schnell relativ warm geworden ist. Trotzdem bin ich mit einer 2:15, deswegen sage ich das, bin ich damals, glaube ich, auch 15. geworden oder sowas. Also das ist in ganz anderen Dimensionen schon gewesen von der Qualität des Starterfeldes. Und ich glaube, dass sich das sehr gut befruchtet hat in diesem Bereich auf jeden Fall, was zu sehr, sehr vielen Bestzeiten, glaube ich, auch geführt hat.
Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir jetzt mit den Blöcken, die wir so vor
fangen
uns haben, noch anfangen wollen.
Fangen wir direkt mit der Übertragung wollen. An,
dann habe ich das hinter mir. Nein, pass auf, wir fangen erst mit was Positivem an. Ja? Weil ich möchte gerne mit was Positivem anfangen und irgendwie schaffen wir auch was Positives zum Aufhören. Ja, da bin ich ganz sicher. Wir fangen mal mit was wirklich Grandiosem an. Ja. Und ich habe das auch schon ja geschrieben auf Insta, aber ich finde es, deshalb sage ich das hier auch sehr gerne und gleich am Anfang nochmal, grandios deine Frau Barbara.
Ja. Also,
ja, also hast du schon wieder vergessen, nee. Ne? Die ist übrigens gelaufen am Sonntag.
Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass wir über sie heute sprechen, deswegen war ich jetzt überrascht. Ich dachte, du kommst
ja, deshalb mache ich das ja. Ja, ja, deshalb mache ich das ja.
Ja. Ja. Das ist tatsächlich.
Do me a favor, 308, schön. Einfach, ich sag's mal, einfach mal so, nachdem vor wann? 14 Monaten eure Tochter geboren ist?
10,5.
Noch so wenig?
Ja. 10,5.
Also. Ey, ganz, ganz dickes Chapeau. War ja sowieso Tag der Frauen irgendwie, ja. Und meinetwegen ist auch Woche und Marathon Wochen der Frauen, ne? Los Wochos, ne? Ja. Las Wochas, keine Ahnung, ja. Aber auf jeden Fall wirklich grandios. Wirklich grandios. Also auch, ich habe sie, glaube ich, auch schon mal vor einem Lauf aufgeregter erlebt. Das kannst du gleich nochmal sagen. Sie wirkte vergleichsweise entspannt. Ihr hattet ja jetzt auch ein kinderfreies Wochenende, weil ihr ja auch, glaube ich, richtig daran getan habt und eure Kleine nicht noch damit mit durchgezogen habt. Das ist für die super und für die Großeltern super. Und ihr hattet genug am Hut. Aber als ich Barbara gesehen habe, war sie vergleichsweise, fand ich, relaxed.
Ich konnte ja leider nicht mit ihr bis zum Start gehen, wie ich das sonst immer gerne gemacht habe, weil ich ja da schon im Studio sein musste. Aber es liegt, also genau, ich glaube, es liegt daran, dass sie vergleichsweise keine sonderlich hohe Erwartungshaltung hatte, was gut ist, was ich auch im Vorfeld wirklich gesagt habe. das ist jetzt hier alles Neuland, ne? Unsere Kleine vor gut 10 Monaten erst geboren. Die Idee, diesen Marathon zu laufen, die kam jetzt auch erst im Verlauf des Sommers. Das war jetzt nicht so, dass schon vor 6 Monaten, 7 Monaten irgendwie auf einmal so die Idee da war, wir laufen, oder was heißt wir, sie läuft den Berlin-Marathon. Sondern sie hat natürlich gesagt, sie möchte sich wieder ein normales Fitnesslevel erarbeiten und hat dafür im Sommer dann auch wieder relativ viel, also was viel, ja, ist immer relativ. Zu der Zeit, als sie damals ihre Bestzeit gerannt ist, vor 5, 6 Jahren, ist es natürlich vielleicht die Hälfte davon, aber sie wollte einfach regelmäßig in der Woche laufen, 4, 5 Mal. Und hat relativ schnell gemerkt, dass ihr vor allem die Longruns gut tun. Also die längeren Läufe, da reden wir am Anfang mal von 20 Kilometern, 25 Kilometer. Das hat ihr relativ schnell wieder Spaß gemacht und hat gemerkt, wenn sie diese Läufe macht, kommt die Fitness auch relativ schnell zurück. Und ich glaube, wir waren bei Jan Kerler, den ihr ja auch kennt, weil er bei uns im Podcast ja auch schon jetzt schon 2-mal zu Gast war. Da waren wir im Juli irgendwann mal zum Grillen und zum Baden eingeladen mit Mila und so. Und ich glaube, er hat mehr so in dem Nebensatz so quasi gemeint, du, wenn Philipp eh die Woche in Berlin ist, fährst du ja bestimmt mit, oder? Läufst dann den Marathon oder so. Also so halb im Spaß, halb aus Interesse, wie da so der Plan ist. Und hat Barbara vehement gesagt, nein, auf gar keinen Fall, ich laufe jetzt keinen Marathon. Ich laufe erst gerade wieder seit ein paar Monaten so ein bisschen vor mich hin. Und hat dann aber die Tage nach gedacht, naja, gut, jetzt kann ich ja gerade wieder 25 Kilometer laufen. Vielleicht muss ich mal gucken, ob mal ein 30er wieder im Training geht. Und so über diese Ausprobierschiene und wie gesagt, ohne das jetzt mit einem konkreten Zeitziel verbunden zu haben, ist sie eigentlich wieder in einen relativ guten Trainingsrhythmus gekommen. Ist ja die City Night auch gerannt Ende Juli in Berlin. Da war sie sehr frustriert noch, weil das nicht so in den Regionen war, wie sie sich das gewünscht hätte. Aber ich glaube, gerade die langen Läufe haben ihr relativ schnell wieder aerobe Fähigkeiten zurückgebracht. Und dann hat sie gesagt, sie läuft da mit und mal gucken, wie das wird. Ihre Bestzeit, das wissen ja auch manche hier, die ist von 2017, glaube ich. Da ist sie, glaube ich, das letzte Mal Berlin gelaufen oder 2018. Auf jeden Fall ist sie 2,54 gerannt und hat gesagt, hey, wenn ich das jetzt so roundabout eine halbe Stunde langsamer laufen kann, also vielleicht 3,20 oder sowas, 3,15 wäre Hammer, dann probiere ich mal so anzulaufen. Und ist dann, du hast es schon gesagt, hat sich selber auch überrascht, dass sie sehr viel schneller unterwegs war. Plus, das habe ich aber auch erst im Ziel gesehen, weil ich habe natürlich, während ich übertragen habe bei Eurosport, ich hatte noch eine Person mehr als nur die deutsche Spitze in meiner Tracking-App drin, nämlich meine Frau. Habe ich schon gesehen. Ui, ist aber.
Und man kann nur 10 tracken.
Genau, ich musste eine musste ich opfern. Nee, es ist perfekt ausgegangen. Es ist ausgegangen. Ich habe gesehen, sie ist deutlich schneller.
Kipchoge hast du weggelassen, die Zeiten kriegst du eh.
Die hatte ich von Helmut Winter in einem separaten Ding tatsächlich offen. Dachte ich, das ist ein Kipchoge, den mach ich in einem separaten Tab am MacBook. Da habe ich schon gesehen, dass sie deutlich schneller unterwegs ist, als sie vorhatte, und dachte mir, ja, mal gucken, wie das wird. Hat sie aber sehr gut durchgezogen und das mit einer gewissen Challenge, die ich gar nicht vom Tracking nicht sehen konnte, über natürlich den weltbesten Manager, den man haben kann, sprich Felix Flinke, der hier vielleicht auch die Folge hört, gab es natürlich die Möglichkeit, dass sie Flaschen abgeben konnte, so wie sie es ganz früher auch schon gemacht hat. Nur kleines Problem war, dass manche Helfer, sagen wir mal, ich will hier niemanden bashen, aber die waren ein bisschen übereifrig im Abbauen.
Ach so, und dann haben die gedacht, okay, jetzt sind durch. Ne?
Richtig, okay, und dann hat sie, glaube ich, nur 4 von 8 Flaschen bekommen.
Ist natürlich aus deren Sicht so ein bisschen nachvollziehbar, klar, logischerweise. Ne?
Ja. Klar, also es gibt den Bereich Elite und Sub-Elite, und es gibt eigentlich auch noch, und darunter fällt eigentlich Barbara eher Special Guests, sage ich jetzt mal, die vom STC auch eingeladen sind, die die Möglichkeit haben, der, kennst du doch auch, hast bestimmt mitbekommen, der, jetzt muss ich gucken, ist es der Prinz oder der König? Der Prinz, glaube ich, von Dänemark. Der läuft doch jedes Jahr, glaube ich, im Berlin-Marathon mit seinem Personal Pacemaker. Der kann natürlich auch da seine Flaschen abgeben. Und der wird, weiß nicht, was der ist schon ambitioniert, aber ich weiß jetzt nicht, was ihm seine Bestzeit ist. Aber ja, long story short, mit über 3 Stunden haben die wahrscheinlich nicht mehr gerechnet. Und deswegen waren halt 4 von 8 Tischen abgebaut. Unter anderem auch, glaube ich, die 35 oder die 40, also da, wo man es eigentlich schon, wo man es brauchen könnte, weil man auch wirklich.
Wo man jetzt gerne noch ein Stückchen Kuchen hätte.
Wo man Durst hat. das war dann jetzt nicht ganz so optimal, aber nee, ganz tolle Geschichten drumherum, auch bei ihr, wie man das so oft hört, dass der Marathon tolle Geschichten produziert. Damit meine ich jetzt gar nicht die Leistung nur, sondern hinten raus hat sie schon gemeint, klar, Vorbereitung, wie gesagt, jetzt eher so ein bisschen Impro-mäßig gewesen, und dann bei 35 ist halt so, da wird der Marathon ja immer hart, wisst ihr auch zu Hause. Und dann hat sie...
Ich weiß es nicht, zum Glück.
Ja, hat sie jemanden überholt, den sie also gar nicht kannte, Und der eigentlich im Begriff war, glaube ich, jetzt aus dem Rennen rauszugehen oder wie waren das jetzt? Oder zumindest gegangen ist. Und der hat ihre, also auf ihrer Nummer steht halt auch, stand Barbara drauf, hat dann sie offensichtlich irgendwie erkannt, ist dann mitgelaufen neben ihr und hat da gefragt, ob er sie irgendwie unterstützen kann oder sie begleiten kann noch bis ins Ziel. Und er hatte wohl nicht so guten Tag und konnte auch nicht mehr das absolvieren, was er so vorhatte. Benedikt heißt er, glaube ich. Oh, gefährliches Halbwissen. Also falls du zuhörst, Benedikt, besten Dank. Ich habe sehr viel Gutes gehört. Und er ist dann quasi
Hoffen wir erstmal, dass er Benedikt heißt, ja.
Ja, doch, ich glaube. Genau, sie haben ist mit ihr ins Ziel gelaufen, hat sie angefeuert, hat die mal irgendwann irgendwie so, wie das halt so ist, mal ein bisschen gepusht und so. Und ja, das ist halt schön, ne? Und dann hat sie irgendwie im Ziel dann gefragt, ja, woher er denn weiß, wer sie ist und überhaupt, weil er steht, ich glaube, auf ihrer Nummer stand ja nur der Vorname praktisch. Und
ja, es steht nur der Vorname.
Genau, ja. Und dann hat er wohl gesagt, naja, dass du dich da wunderst, wenn man einen berühmten Mann hat. Also, das hat natürlich auch so ein bisschen im Spaß, aber ich schätze mal, dass er wahrscheinlich ihr oder uns oder also auf Insta folgt oder halt den Podcast womöglich hört. Also, lieber Benedikt, besten Dank. Ich habe sehr viel Positives auf jeden Fall gehört.
Ja, aber das ist ja, sind ja auch so Ebenen, ne? Da sind ja so viele Ebenen dabei, ja. Barbara ist halt ohne große, große zeitliche Vorstellung da rein, hat ja offensichtlich irgendwas wie einen Flow gekriegt, hat ja selber auch beschrieben, dass es halt einfach toll war, da zu laufen, ja, auch da in einem Bereich, wo dann ja schon richtig Feld ist, ja, wo man eben auch nicht so einsam in der Gegend rumcruist oder sowas, ja. Und davon habe ich eben sehr viele glückliche Gesichter gesehen, ja, weißt du?
Ja.
Die auch beschrieben haben, ja klar, war hart und so weiter, aber war irgendwie geil.
Ja, voll.
Ja, ja, wir können ja nochmal zu zwei, drei Namen kommen. Paul Ripke.
Ja. Ja?
Ist ja auch sicher aus der Abteilung VIP-Guest. Ja, der hat ja sehr Ähnliches da berichtet, dass das ihn alles so geflasht hat. Da gab es gar keine Sekunde, darüber nachzudenken, dass es irgendwie nicht weitergehen könnte oder. Ja, Alex Siegmund.
Ja, stimmt.
Hatte sich auch was anderes vorgenommen, aber läuft in 2:35.
Brutal. Ja. Obwohl er ja, also mit dem Oberschenkel Probleme hatte auf den letzten Kilometern.
Ja, ja, ne, aber trotzdem, ja, Fazit, Lachen, ja, breites Lachen auf dem Gesicht. Dann hier die beiden aus dem BMW-Marathon-Projekt. Ja,
die waren Tom Böttcher komplett geflasht.
Und Krissel.
Ja.
Ja. Die ja mal ganz neu eingetaucht sind.
Richtig.
In eine ihnen völlig fremde Welt.
Richtig.
Und ihr Lieben da draußen, glaubt mir, wenn man sonst nichts mit uns, mit euch, mit dieser Szene, mit Laufen zu tun hat, es ist eine sehr seltsame Welt, ja, wenn man aus dem Real Life kommt. Oder vielleicht ein noch härterer Cut, wenn man aus dem Influencer Life kommt. Ja. Dann ist das alles schräg, ja, und neu und anders.
Naja, für die habe ich mich auch richtig gefreut, weil ich hatte da schon ein paar Bedenken. Ich habe den Job natürlich gerne übernommen, der da durch BMW an mich herangetragen wurde, zu sagen, hey, wir haben jetzt zwei komplette Marathon-Rookies, aber wir haben halt die Möglichkeit, ihnen zwei Startplätze zu geben und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Wir wissen, dass das jetzt nicht unbedingt lehrbuchmäßig ist, wenn man davor nichts mit Laufen am Hut hat, zu sagen, hey, in 12 Wochen laufe ich Marathon. Das ist auch mit Vorsicht zu genießen, aber klar, natürlich haben wir da bei so einer Kampagne auch gewisses medizinisches Personal auch eingebunden. Aber natürlich haben die gemerkt, wenn du halt davor mit Laufen, die sind jetzt nicht unsportlich, um Gottes Willen. Also Tom ist, glaube ich, sehr viel im Gym, Crystal ist eine sehr, sehr gute Tänzerin, aber natürlich hat es mit Laufen nichts zu tun. Und das ist halt dann schwierig. Ihr wisst das ja, viele von euch haben ja vielleicht auch erst mal angefangen in der Corona-Zeit oder so. Haben ja einige Beispiele. Und dann merkst du am Anfang, du kannst jetzt nicht jeden Tag plötzlich laufen, nur weil du Bock drauf hast, sondern du musst natürlich Muskeln, Sehnen, Bänder da mal dran gewöhnen. Und dann dieses Erschöpfungsgefühl, dann aber auch das Gefühl, es gibt Tage, da kämpfst du gegen dich selber, dann hast du Tage, da fliegst du. Und all dieses Gefühlswirrwarr und Chaos, das habe ich natürlich die letzten 3 Monate mit begleiten und betreuen dürfen. Und auch ich war, also da habe ich schwer getan, eine Prognose abzugeben. Da gab es bei beiden Phasen, die liefen besser und nicht so gut. Und wir haben uns am Samstag noch gesehen für die Startnummernabholung auf der Messe und für die letzten Tipps und so weiter. Ja, die waren komplett geflasht und aus dem Häuschen. Also dieses Gesamterlebnis Berlin-Marathon, also die Mischung körperliche Anstrengung, Endorphin-Overflow, Stimmung an der Strecke, das gemeinsam Sport treiben mit so vielen anderen, alleine dieses im Startblock stehen, ihr kennt das ja, Countdown läuft runter und dieses das Aufpeitschen oder Einpeitschen von natürlich den Sprechern, die das auch können, das macht ja schon
was. Wenn ich da kurz eingreifen darf, das ist immer der Moment, wo ich mich frage, was machst du hier eigentlich?
Ja, genau. Genau. Ich bin hier ganz falsch abgebogen, ich stehe nur im Startblock. Genau. Das
ist, random auf dem 17. Juli angekommen.
Genau. Ja. Und die waren, also beide haben da ein paar Tränchen verdrückt, bei Crystal auch ein paar mehr. Die waren komplett aus dem Häuschen und das ist schön gewesen. Also da spielt es halt gar keine Rolle. Ich glaube, waren beide so im Roundabout 5,5 Stunden im Ziel oder so. Crystal ein bisschen langsamer, aber ich habe auch gesagt, Zeit spielt hier keine Rolle. Ihr habt jetzt erstmal in eurem Leben Marathon gelaufen und das wird morgen ein bisschen schmerzhaft sein, das kann ich euch besprechen. Vielleicht auch übermorgen, aber darauf könnt ihr immer stolz sein und sollt auch darauf stolz sein. Und ja, mal gucken. Also das war schon, glaube ich, auch ein sehr cooles Erlebnis für die. Wen wir auch vergessen haben, auf wen wir hingewiesen wurden durch unsere Community, die uns natürlich auch fleißig E-Mails schreiben und Direct Messages auf Instagram. André Schürrle, ein weiterer Fußballer, der ebenfalls sich mal der Marathon-Challenge gestellt hat. Und zumindest, was ich gesehen hatte, auf einer, ich weiß nicht, war es eine Story oder ein Reel, war, glaube ich, auch
Real.
Happy.
Real.
Ne? Also,
ja, ich würde sogar sagen, auch deeply flashed.
Genau. Genau.
Ja, also in vielerlei Hinsicht. Sowohl von dem, was mit ihm selber unterwegs los war.
Ja.
Als Leistungssportler hat man natürlich, ja, das, was du eben von so Newbies, also von so völligen Lauf-Newbies beschrieben hast, ist ja für jemanden, der jetzt so lange Profisportler war, nochmal eine ganz andere Kiste. Der kennt ja seinen Körper, der weiß ja, was der Tango ist. Aber trotzdem waren natürlich jetzt da nochmal ganz andere Belastungs- und, wie soll ich sagen, Erlebnisebenen dabei. Aber auch mental und vom Gesamtereignis und so weiter. Also, der hat das ganz gut zusammengefasst.
Ja, ja. Also, das ist ja das, was ganz viele, und das sind jetzt nur einige kleine Stories, die wir jetzt mal am Rande dieses riesigen Großereignisses genannt haben. Wir wissen, es sind knappe 50.000 Menschen am Start gewesen. Ich glaube, 48.000 nur Läuferinnen und Läufer. Wir hatten am Vortag ja noch den Inliner-Marathon, wir haben die Handbiker und so weiter. Das ist wirklich großartig.
Mini-Marathon.
Den Mini-Marathon noch nicht zu vergessen, richtig. Also das ist wirklich ein riesen Laufsport, Ausdauersport, ich will es Inliner nicht unterlaufen, subsumieren, Event. Und das ist toll, weil es so viele individuelle Geschichten natürlich gibt, wo Menschen Großartiges leisten, jeder auf seiner Ebene, auf seinem Leistungslevel, und das ist einfach schön. Schön war auch, wenn wir es den Bogen schlagen wollen, so ein bisschen weiter nach vorne, was eigentlich vorne los war. Also es war ja wirklich, ich weiß noch, dass ich in diesem sehr, sehr kleinen Außenstudio, so will ich es mal vielleicht nennen, von Eurosport saß, in einem kleinen Raum mit drei Kolleginnen und Kollegen, nämlich mit Claudia Dreher, Sigi Heinrich, Martin Grüning. Und wir haben teilweise selber in dieser Übertragung uns manchmal angeguckt, Mikro gemutet und uns gedacht, so, was passiert hier denn gerade eigentlich? Das ist doch der Wahnsinn. Weil ich möchte jetzt mit den Deutschen anfangen eigentlich, weil die leider in der Übertragung, darauf können wir separat nochmal, gar nicht existent waren. Das war, glaube ich, der krasseste Lauf auch in der deutschen Marathonlaufgeschichte. So würde ich es mal sagen. Ich glaube, drunter geht nicht, weil das so viel passiert ist an einem Tag und auf einem absoluten Spitzen- und Top-Niveau. Normalerweise würde ich jetzt sagen, Ladies first, aber wir fangen jetzt ausnahmsweise mal mit den Männern an. Ich meine, Amanal Petros, wir hatten ihn ja, und da auch nochmal Props an dich, Ralf, weil das war deine Idee und ich möchte hier nicht Lorbeeren bekommen, auch wenn mir viele Leute schreiben, für Dinge, die ich nicht mir ausgedacht habe. Ralfs Idee war, dieses Special zu machen vor Berlin. Ich war eher der gesagt hat,
Oh mein Gott, wie soll ich das alles noch in meinen Tagesablauf
genau unterkriegen? Genau, so, ich habe da so gewisse Bedenken, weil ich habe nicht so viel
Ich habe schon Zeit. 28 Punkte und zwar pro Tag.
Richtig. Nein, das war Ralfs Idee und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil ganz viele von euch geschrieben haben, wie cool sie dieses Special fanden, auch wenn es ein bisschen, nein, was heißt hemdsärmelig produziert, ist der falsche Eindruck, es war sehr hochqualitativ produziert, weil dein Freund Marco uns da quasi ein eigenes Studio aufgebaut hat. Ich meinte mir hemdsärmelig, dass da mal Leute zwischendrin reinkommen, weil sie die Tür nicht sehen und dass da ein Geklapper ist und ja. So, das ließ sich nicht vermeiden, weil wir da einfach in diesem Hotel waren und mussten einfach die Räumlichkeiten nutzen, wie wir sie bekommen haben und die Zeitslots so nutzen, wie wir sie gekriegt haben. Also da war viel auch Improvisation dabei, aber es war sehr cool, glaube ich, die Vorfreude auf dieses Event hochzutreiben, weil wir auch einfach Glück hatten mit den Gästen, die trotz auch Anspannung, trotz anderer Verpflichtungen und auch spontaner Gäste wie Patrick Lange, die einfach Bock hatten, sich da kurz mal ins Mikro zu setzen. Also das war Ralfs Idee und die kam sehr, sehr, sehr gut an. Das war schon mal Punkt 1.
Ja, vielleicht nochmal für euch so als Zahlen. Normalerweise haben wir mit einer Folge in einer Woche so 6.000 bis 7.000 Abrufe. Ja, dank eurer größer werdenden Zahl an Followern bei uns und unserer Community ist das so im Monatsmittel bei zwischen 55 und 60.000.
Genau,
ja,
bezogen auf alle Folgen, die gehört werden quasi.
Genau, weil relativ viele Folgen im Nachhinein noch nachgehört werden.
Genau.
Ja, das ist so grob unser Stand im Moment, der sich auch durch den Sommer extrem nach vorne entwickelt hat. Und alleine durch die vier eher kurzen Folgen, die wir letzte Woche gemacht haben, das hatten wir ja bewusst so gemacht, dass wir so im Gesamtoutput ähnlich auskommen wie eine Folge, aber es waren ja dann vier Folgen, haben wir jetzt schon 26.000 nur diese vier Folgen in dieser einen Woche bis heute. Ja, und das ist natürlich ein immens größerer Abrufbereich. Natürlich sind da jetzt ja viele von euch dabei, die dann alle vier Folgen gehört haben und dadurch kommt diese Vermehrung zustande. Aber wir hatten da ja auch, sagen wir mal so, einen Angebotsdruck an Menschen, die bereit waren, mit uns zu reden.
Richtig.
Ja, wir waren ja super happy mit Marc Milde, weil wir da halt mal hinter die ganze Nummer gucken konnten, bevor es angefangen hat. Und sehr vieles davon hat sich ja dann auch tatsächlich an dem Wochenende wiedergefunden. Ja, also von den Dingen, die für die Top-Leute, für das große Feld, aber zum Beispiel auch für die Aktivisten da der letzten Generation gedacht worden ist im Vorhinein.
Das ist übrigens vor Ort noch viel größer geworden, als wir das in der Folge, da haben wir es, finde ich, nur angerissen. Hatten,
ne?
Genau. Und das ist dann wirklich ein omnipräsentes Thema gewesen im Hotel und auch bei allen PKs, die da noch stattgefunden haben, weil die Veranstalter, glaube ich, wirklich große Angst hatten, dass da irgendwas passiert, was zum Abbruch der Veranstaltung führen würde oder gegebenenfalls sonst auch Menschen zu Schaden kommen, weil man das gegebenenfalls auch nicht alles so mehr einfangen kann. Das war wirklich ein ganz großes Thema. Das hatte ich in der Folge noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe dann natürlich auch nochmal behind the scenes eben auch mit leitenden Verantwortlichen aus der Geschäftsführung und so sprechen können. Die hatten da wirklich, glaube ich, große Bedenken. Und ich wiederum, das kann ich vielleicht auch noch ergänzend anführen, ich habe erst danach, als ich im Zielbereich war, mitbekommen, dass überhaupt was passiert ist. Also wer die Übertragung gesehen hat, wird vielleicht festgestellt haben, dass wir mehrfach in der Übertragung gesagt haben, als ja dann Gott sei Dank doch nichts passiert und hatten die Leute einsehen und sie hatten ihre Publicity und so weiter, ist ja alles toll, weil wir ja live waren und dann nur Studiobild hatten. Das heißt, wir haben dann den Einspieler gesehen, kurz vorm Start und in diesem 3 Minuten, 4 Minuten ist das passiert und als wir dann umgeschaltet haben und die Athleten vorgestellt wurden, haben wir gar nicht gesehen, dass da tatsächlich
eine Aktion versucht wurde. Im Weltbild gab es das ja auch nicht.
Genau.
Das gab es von Fotografen nachher und von in Social Media, aber im Weltbild gab es das nicht. Ja, wir waren aber noch bei unserer Aufzählung. Ja. Sehr, sehr früh hatten uns ja schon Debbie und Rabea zugesagt.
Richtig.
Wahlheimat selber gelaufen. Wie wir jetzt ja alle wissen, leider bei Rabea nicht so gut gelaufen, hat sie ja schon ein bisschen antizipiert da in unserer Folge. Debbie sicher auch nicht da, wo sie hin wollte an dem Wochenende. Aber einfach fantastisch, dass die gesagt haben, ja klar, Samstag haben wir Zeit für euch. Großartig, ja. Amanal war noch nicht bei uns im Podcast. Müssen wir sicher auch nochmal ausführlich behandeln, ja.
Folge.
Aber sagen wir mal, ja, die Energie, die er ja da schon versprüht hat und die wir ja natürlich in dem unmittelbaren Kontakt mit ihm, das ist übrigens auch mal ganz schön, dass man mit seinen Gästen an einem Tisch sitzt,
stimmt,
ja, und in einem Raum ist,
ja,
und sicher auch vorher und nachher noch mal ein bisschen parlieren kann. Die haben wir ja schon wahrgenommen. Und wir haben gedacht, boah, wenn das so aufgeht, dann wird das ein großes Rennen von ihm.
Ja.
Plus, er hat ja den Schuh mitgebracht. Nee, du hast den Schuh aufgetrieben, den er ja dann rennen wollte, aber das war ja ein Connect irgendwie.
Ja,
ne?
Ich hab jemanden getroffen im Hotel, wo ich weiß, dass die haben vielleicht, sage ich jetzt mal, der war dann so unter aus dem Rucksack raus, der ist aber in einer Stunde wieder bei mir da, weil sonst kriege ich Ärger.
Gut, weißt du, man denkt ja erst, alright, just another shoe. Wie wir jetzt wissen, doch ein bisschen was anderes. Damit befassen wir uns gleich noch. Ja, bleiben Sie dran. Nach der Werbung geht es weiter mit diesen Schlagzeilen. What the hell is about this shoe? Where do I get it? How much does it weigh? Und überhaupt. Und dazu Patrick Lange, ja, was einfach toll war, dass er gesagt hat, ja klar, ich komme vorbei, ich habe Bock. Ja, weil der uns einfach ja auch immer einfach tolle Ebenen gibt, ja, sind für uns schon wieder 1000 Anknüpfungspunkte für neue Folgen, neue Themen, neue Ideen. Macht einfach Spaß, ist so.
Ne? Absolut. Und Amanal, fand ich, ist ja ein, der kann schon manchmal, also der ist oft sehr lustig und oft auch ein bisschen ein Vogel und so, das meine ich gar nicht negativ, sondern einfach im besten Sinne des Wortes, der ist einfach auch ein Entertainer. Aber ich fand, er hat sich im Vorfeld des Marathons sich selbstbewusste Ziele gesetzt und geäußert. Aber er hat auch, wie du schon sagtest, er wirkte, als ob er in sich ruht und er, glaube ich, wusste, dass er in einer sehr, 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 sehr guten Verfassung ist und dass das sein Tag werden kann. Und er hat seinen Worten Taten folgen lassen. Er hat gesagt, er möchte eine 204er Zeit probieren. Und das hat er on point hinbekommen. Und das ist auch nochmal eine, also nicht, dass die 206 nichts war, die war ja auch schon außergewöhnlich stark. Aber den eigenen Rekord nochmal in so eine Sphäre zu verbessern, ist schon, das ist Weltspitze, muss man sagen. Also vielleicht, wenn man jetzt mir irgendwie einen Strick drehen will, dann würde er jetzt wahrscheinlich sagen, Wortklauberei, müsste man wahrscheinlich sagen, erweiterte Weltspitze, wenn man dann sagt, okay, 202, aber der war brutalst. Also 204,58, das ist ein Wort. Und ich würde mal sagen, das ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, glaube ich, bei ihm. Das war großartig. Wir haben viele tolle Schweizer Leistungen auch gehabt. Ich weiß, ich springe so ein bisschen, aber mir fällt natürlich jetzt direkt ein, weil bei mir ist jetzt Amanal in meinem Kopf verknüpft mit Tadese Abraham, weil ich ja weiß, dass die ganze Vorbereitung zusammen gemacht haben.
Und du ihn ja auch gut kennst,
logischerweise. Ne? Hier hinter mir ist ja das Foto von uns beiden von Rio 2016. Ja. Und der ist ja auch jetzt 41 Jahre alt, ist 205,10, glaube ich, gelaufen, ganz genau. Das ist der neue Schweizer Rekord, also auch seinen eigenen Rekord verbessert, plus es ist ein neuer Masters-Weltrekord in der M40, den er keinem geringeren als Kenenisa Bekele abgenommen hat. Also auch das wirklich outstanding. Fabienne Schlumpf, der Vollständigkeit halber neue Schweizer Rekordhalterin, auch den eigenen Rekord verbessert. Aber wir müssen kurz die Männer, wir machen erst die deutschen Männer, sonst wir springen zu sehr. Also,
ja, ja.
Natürlich auch Samuel Fitwi, der ist, finde ich, geht manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung leider so ein bisschen unter. Vollkommen zu Unrecht, weil der hat eine schon absolut großartige Halbmarathon-Bestzeit. Er hat, glaube ich, auch den Berliner Halbmarathon, war es dieses Jahr. Ich glaube, dieses Jahr war er bester Deutscher auch. Hat nur ein bisschen Pech gehabt mit seinem Marathon-Debüt, das, glaube ich, in Sevilla war Anfang des Jahres. Also Pech, ich habe mal auf hem Niveau, er ist eine 2:12 gelaufen. Ja, das ist jetzt ja alles kein Beinbruch. War da auch schon, glaube ich, eine Sekunde schneller als meine damalige Bestzeit.
Aber was eine Unverschämtheit ist.
Nee, ich sag mal, für jemanden, der 60, 61 Halbmarathon laufen kann, kann ich damit leben. Also das ist natürlich vollkommen gerechtfertigt. Und natürlich ist auch absehbar, dass wenn jemand so eine Halbmarathon-PB hat, viel schneller einen Marathon laufen können sollte. Und das hat er jetzt genau in Berlin gemacht. Er hat da nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern hat gesagt, hey, okay, der erste Marathon ist nicht so gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe, aber ich weiß ja, dass ich Marathon laufen kann oder ich glaube, dass ich Marathon laufen kann. Und ist auch mutig auf Olympianorm angelaufen, lag lange Zeit sogar in den Hochrechnungen knapp drunter, nämlich auf einer 2,7er Zeit, 2,7 hoch. Und am Ende hat es ihn leider ein paar Sekunden gekostet, ist aber 2,08,20 gelaufen, Leute, 2,08,20. Nicht weit dahinter war Hendrik Pfeiffer, der zwar im Rennen nie mit Samuel, glaube ich, in der gleichen Gruppe war, sondern in der Gruppe dahinter, die sich aber sehr gut gehalten hat und 2,08,48 gelaufen ist. Auch riesen Bestzeit für Hendrik Pfeiffer. Für ihn ganz besonders wichtig, weil, also erste Zeit unter 2:10, aber vor allem noch wichtiger, die Zeit unter 2:08,50, weil das ist die neue Bundeskadernorm für Marathonläufer und damit ist natürlich auch sein Platz in der Bundeswehr-Sportfördergruppe verknüpft, also auch seine sportliche Existenz. Der war danach extrem erleichtert. Ich habe mit ihm und seiner Freundin noch gesprochen, die nächste Woche in Köln ihr
Marathon. Diese Woche.
Diese Woche, stimmt, wir sind ja schon
einfach weiter. Jetzt Sonntag.
Ist der Jakobis, die wird ihr Marathon-Debüt geben, aber mit denen gesprochen, was das natürlich bedeutet, was das mit einem macht. Also da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Sportförderung in diesem Land, was ist freies Laufen? Also weißt du, wenn du immer diesen Druck im Kopf hast, auch aus existenziellen Gesichtspunkten ist das natürlich alles immer ein bisschen schwierig. Für Hendrik ist es gut ausgegangen. Und für ihn und für Samuel jetzt leider keine Olympianorm.
Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, die laufen beide 2:08.
Ja, der dritte.
Es ist nicht ausreichend.
Philemon Abraham, ja, drei Mann in einem 2:08er Bereich, die aber aktuell nicht zu Olympia fahren würden. Philemon Abraham rennt in Frankfurt jetzt später noch diesen Herbst. Aber das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß noch, was das für ein Aufschrei war in der Szene, als Arne Gabius damals den 27 Jahre alten Rekord, glaube ich, war es, von Jörg Peter verbessert hat, war mit einer 2:08. Das war so, also mindblowing. Jetzt haben wir drei weitere Leute, nicht zu vergessen Richard Ringer, der auch 2:08 gelaufen ist, der hat aber die Norm. Drei weitere Leute, die eine 2:08 gerannt sind und die Stand jetzt nicht nach Paris fahren würden, das ist Wahnsinn. Also das Niveau hat sich wirklich brutal verbessert und auch, das muss gesagt sein, Konstantin Wedel ist auch Bestzeit gelaufen im Bereich von 2 Stunden 12, ein paar Sekunden, der war lange auch eher auf Kurs 2:10:30, 2:11er Zeit, ist dann hinten raus, hat ein bisschen kämpfen müssen, aber trotzdem, auch das ist eine Bestzeit, die auf jeden Fall erwähnt gehört.
Und bei Samuel Fitwin müssen wir noch eins dazu sagen, weil du das ja vorhin von deiner Frau erzählt hast. Es gab leider noch einen Samuel im Teilnehmerfeld. Hast du noch gar nicht mitgekriegt? Mhm.
Nee? Ich glaube nicht.
Der lief in der Gruppe vor ihm. Und der hat dann natürlich eine Crucial-Flasche von Samuel Fitwin eingesammelt.
Nee.
Weil, was stand drauf? Natürlich Samuel. Der hat halt nicht so genau hingeguckt, weil er schon ein bisschen drüber war. Du weißt selber, ist Stress und so, gar kein Vorwurf. Ja, Stress und hat die Flasche genommen.
Ach, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, ich glaube, es war Kilometer 30.
Ja, das ist natürlich schon ein unangenehmer
Zeitpunkt. Dann kommst du dahin und deine Flasche ist weg. Panik. Und du denkst, what the fuck? Ja, klar, dann hat er sich wohl irgendwie beholfen mit irgendwas, ich glaube, er hat einfach Cola genommen, aber das weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß, dass er sich beholfen hat, aber was es genau war, weiß ich nicht. Ist dann im Laufe des Rennens zu dem anderen Samuel aufgelaufen, hat den erstmal zusammengefaltet, weil dieselbe Sprache sprechen oder sagen wir mal derselben Sprache mächtig sind, ja, hat den kurz zusammengefaltet und hat den dann abgestellt.
Stark, okay, das ist cool.
Kanntest du die Geschichte oder gar nicht?
Nee, die hab ich gar nicht mitbekommen.
Ja, okay,
ist natürlich sensationell.
Das, Leute, das sind so viele Kleinigkeiten in so einem Ding. Das Allermeiste kommt ja auch irgendwie dann nachher erst, dass das so aufpoppt. Ja, weil man kann nicht überall gleichzeitig irgendwie Augen, Ohren, was auch immer haben. Ja. Aber es sind halt, es ist schon ein großes, komplexes Wimmelbild. Ne?
Ja,
Stehst du davor und siehst ein Wimmelbild, ja.
Absolut. Also das wären alleine schon so viele tolle Geschichten, die man auch sehr gut in Übertragung hätte zeigen können. Genauso wenig hat man leider wenig gesehen von den deutschen Frauen. Auch die habe ich während des Rennens nur im Tracking verfolgt. Das waren nämlich natürlich allen voran brutale Leistungen. Ich weiß nicht, es wäre interessant gewesen, wir hätten eine Umfrage auf Insta noch machen sollen, was für Zeitbereiche den deutschen Männern und den deutschen Frauen zugetraut werden in der Community. Ich weiß nicht, ob Dominika Meier, ob da viele auf 2:23 geklickt hätten im Vorfeld, die natürlich
also sagen wir so,
gut drauf waren. Aber
schöne Grüße. Ich hatte mich natürlich vorher zu einem Frauentipp, einem deutschen Frauentipp in einer Insta-Kommunikation hinreißen lassen.
Okay.
Und ich habe verloren. Ja, weil dass eine Dame aus dem Regensburger Laufumfeld auf Dominika gesetzt hat. Und ich habe gesagt, ja, Dominika stark, aber ich tippe deutscher Einlauf, Debbie vor Dominika und Laura Hottenrott.
Mhm. Ja, ne? Ja.
Und ich war nah dran, ja, aber nur nah dran.
Nah dran, ja. Also die Zeit ist wirklich, also für sie nochmal natürlich sowieso ein krasser nächster Step, aber man muss das auch nochmal so sagen, wie es ist. Es ist die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit, also einer deutschen Frau. Natürlich, okay, Irina Mekitenko als alleinig hat die natürlich schon mehr Zeiten, die auch schon schneller waren, stehen. So, aber also Irina Mekitenko, deutsche Rekordhalterin, danach Dominika Meier und danach Melat Kijeta. Das ist schon krass, weil eine Melat Kijeta hat natürlich im Halbmarathon, wir wissen das noch von, wie hieß die Halbmarathon-WM? Das war in Polen in der Corona-Zeit, war das. Ist die da 1:05 gelaufen und hat, glaube ich, Silber damals gewonnen. Also das war ja auch schon brutal. Ja, es könnten wieder sagen, okay, mit einer 1:05 kann man vermutlich schneller noch einen Marathon laufen, aber auf dem Papier ist es jetzt so, Dominika Meier, 2:23, brutal. Und ich lege mich jetzt schon fest, ich weiß, das sollte man wahrscheinlich nicht machen, aber die fährt auf jeden Fall nach Paris. Also ich sehe jetzt nicht mehr drei Frauen, die schneller als 2:23 von Dominika Meier rennen. Ist in diesen Zeiten gefährlich, solche Ansagen zu machen, wenn ich jetzt auf die Männer blicke, aber da lege ich mich jetzt schon mal fest. Ich denke, Dominika
Meier fährt schon sicher. Das glaube ich auch, weil das ja tatsächlich auch nochmal wirklich ein bemerkenswerter Unterschied war.
Richtig. Ne?
Was für mich auch wirklich extrem cool war, sie ist die ganze Zeit so angelaufen.
Richtig.
Ne? Also sie ist in einer Gruppe drin gewesen, die auf dieses Tempo hingearbeitet hat und hat das komplett durchgezogen. Ja? Und wenn ihr gesehen habt, und es gab ja wenigstens dann halt ein paar bewegte Bilder am Ende, sie hatte da ja auch noch eine tolle Laufposition und sie war jetzt nicht so, dass sie jetzt auf der letzten Rille da hinten reingekommen ist, sondern die ist halt einfach das brutal toll und stabil durchgelaufen. Ja, ich glaube auch eine extrem gleichmäßige Rennaufteilung, wenn ich das richtig verfolgt habe, weil sie war eigentlich die ganze Zeit in den Hochrechnungen immer in dem Bereich. Ja,
sehr konstant. Ja,
und genau, und die Gruppe dahinter, die war ja dann mit Debbie, mit Laura Hottenhott. Rabea ist da nicht mitgelaufen, die war ein Stückchen zurück. Ja, aber die waren ja die ganze Zeit in Richtung 2:26 und unterwegs.
Und nicht zu vergessen Christina Händel.
Ja.
Die ist ja auch noch davor sogar oder dazwischen quasi irgendwie unterwegs gewesen zu Beginn, meine ich noch.
Ja. Und die konnten das Tempo nicht ganz halten da in den Gruppen, ja, mit etwas unterschiedlichem Outcome. Debbie war, glaube ich, noch okay mit ihrer Leistung, aber sie sagte ja, das wäre schon für sie ein sehr schwerer Tag insgesamt gewesen.
Ja, ja.
Ähnlich aber Laura auch, die weiß ja, dass das halt nicht genug war, um sich für Olympia zu qualifizieren. Aber ich glaube, dass die beide auch noch sehr gute Chancen haben im weiteren Verlauf des Jahres. Aber nicht vergessen, Miriam Dattke hat ja leider zurückziehen müssen. Die müssen wir jetzt ganz sicher noch in dem Kreis haben.
Auf jeden Fall. Ich denke, dass
Fabian Königstein ist ja im Moment halt mit einer 2:25 drin in dem Kreis. Läuft auch in Frankfurt nochmal. Und Katharina Steinruck nicht vergessen. Ja, die läuft in Japan Anfang des Jahres.
Richtig, also natürlich haben wir noch ganz viele auch da Athletinnen, die noch Startoptionen suchen. Das ist klar. Ich glaube trotzdem 2:23, da sehe ich jetzt nicht noch weitere drei, die das noch toppen. Aber klar, der Melat Kijeta vergleichsweise auch hier.
Haben vergessen, die läuft ja auch nochmal in wahrscheinlich Valencia.
Richtig, ne? Und dann muss man ja sehen, dann hat sie jetzt schon zwei Marathon-Vorbereitungen jetzt seit der Geburt ihres Kindes dann jetzt in den Beinen. Einmal war das die WM-Quali, die sie ja, ich glaube, in Ottawa gerannt ist, im Mai. Dann war dazwischen jetzt nicht so eine lange Vorbereitungszeit möglich auf die WM, wo sie sich, finde ich, super verkauft hat. Das kann man gar nicht anders sagen. Und ich denke, dass sie danach vermutlich ein bisschen Regeneration mal reingenommen hat, weil die Zeit Richtung Valencia eigentlich noch sehr ausreichend ist. Und das ist für mich auf jeden Fall noch eine Kandidatin. Miriam Dattke sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Und das, also es bleibt spannend, aber natürlich haben wir jetzt schon viele, glaube ich, Berlin dieses nahezu perfekte Szenario, anders kann man es ja unter den Leistungsaspekten nicht sagen, auf jeden Fall schon für sich zu nutzen gewusst. Genau, Christina Händel habe ich da leider danach nicht mehr getroffen. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass sie aufgeben musste. Sie schien eigentlich im Vorfeld sehr selbstbewusst zu sein. Also darauf hatte ich eigentlich den Rückschluss gezogen, dass die Vorbereitung wahrscheinlich ganz gut gelaufen ist. Aber ich habe Sebastian, ihren Ehemann und sie leider danach nicht mehr gesehen, nur vorm Rennen. Und Rabea hat ja einfach, mit der hatte ich noch gesprochen am Montag, einfach ein bisschen holprige Vorbereitung, ein bisschen verkürzte Vorbereitung, einfach aufgrund der Schwierigkeiten, die sie Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres hatte, die sich sehr lange gezogen haben mit der OP und so weiter. Das war wohl lange noch Begleitthema. Genau, bei Laura Hottenrott habe ich nur auf Instagram gelesen, die habe ich ja auch nicht mehr gesehen, weil ich dann ewig gebraucht habe, bis ich im Ziel war nach der Übertragung. Da habe ich aber auch rausgelesen, dass sie nicht happy war.
Ja, weil sie ja logischerweise sich in Richtung der Olympia-Quali bewegen wollte.
Genau.
Aber ich glaube, ihre Vorbereitung, das ist aber jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, lief auch nicht 100 pro. Mhm. Aber ich glaube, dass das jetzt nochmal, dass das schon auch ein wichtiger Schritt war. Ja, jetzt mal nur als Erinnerung, ja, die ersten drei, ja, da ist Debbie Schöneborn im Moment mit 2,25, 52, da geht die Tür zu für Olympia-Quali. Das ist schon halt ganz schön gut. Ne?
Ja, ja.
Übrigens, Melina Wolf von der LG Karlsruhe, mhm, die ist eine 2,31 gelaufen, wow, in Berlin.
Das ist ja auch richtig stark.
Ja. Und
Tabea Thiemann auch 2,31.
Tabea Thiemann, ja, genau, Tabea Thiemann auch. Knapp über PB und knapp über Hamburger Rekord, aber war auch lange unter 2,30 unterwegs. Ja, also das ist jetzt nicht nur die absolute Spitze vorne, sondern das ist so eine Breite in der deutschen Marathonszene bei den Frauen, dass it's women's era. Ne? So, pass auf, wir kommen da gleich zu den internationalen Dingen. Ganz vorne natürlich der unfassbare Weltrekord von Asefa. Jetzt machen wir mal einen Werbeblock. Ja, denkt dran, ihr müsst euch gerade an solchen Wochenenden perfekt ernähren. Wenn ihr läuft, wenn ihr lauft, werdet ihr das ja alles akribisch machen. So Vagabunden der Medienszene wie Philipp P. und Ralf S. schaffen das nicht. Ja, wir sind froh, wenn wir mal zwischendurch irgendwas uns reinfegen. Ja?
Das stimmt wirklich.
Und dann sind wir total happy, wenn wir so ein Travel Pack von AG1 dabei haben. Und es ist erstens gut für den Körper, aber es macht auch was mit einem. Ja, dass man weiß, okay, komm. Ja, einmal die Basis halt klären, ja. Das ist da alles drin. Das funktioniert. Das funktioniert natürlich auch. Schaut nachher in die Shownotes, ja, die gesundheitlichen und die medizinischen Wohltaten, die ihr da mit eurem Körper antut. Aber das macht was mit einem. Ja, Philipp, du hast die Einzelheiten, wie immer.
Ja, also ich habe mich sehr wiedergefunden in deinen Schilderungen. Also dieses Wochenende war so crazy und so verrückt, dass das Einzige, was man sicher immer dabei haben konnte, das war tatsächlich der Shaker mit dem Travel Pack AG1, was schon aufgelöst war, was man irgendwo griffbereit hatte, weil es war so viel Action, wenig Schlaf, man hat viele verschiedene Menschen getroffen, das ist natürlich auch immer so ein Ding, wo man dann auch gerne mal vielleicht krank werden kann, ja, gerade so Messethemen, wäre das ja nicht ganz verwunderlich, insofern ist es umso wichtiger, da besonders aufs Immunsystem zu achten, beziehungsweise dieses zu unterstützen und auch so Aspekte wie Energiestoffwechsel, mentale Performance, geistige Fitness sind natürlich auch wichtig, damit ich nicht hoffentlich, das könnt ihr natürlich im Nachgang feststellen, hoffentlich nicht ganz so viel Quatsch erzählt habe im Fernsehen, dass man da irgendwie halbwegs sortiert ist, macht das natürlich auch Sinn und in AG1, das wisst ihr natürlich, das sind 75 verschiedene Vitamine, Mineralstoffe etc. enthalten, zum Beispiel fürs Immunsystem Kupfer, Folat, Selen, Zink, und die Vitamine A, B12, B6 und C. Und was das Thema geistige Fitness anbelangt, eben auch Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2, B12 und B6. Also das ist nur ein kleiner Auszug von dem, was darin enthalten ist, aber was eben verschiedene Bereiche auch unterstützt. Viele von euch sind ja vielleicht noch in der Marathonvorbereitung auf euer Highlight. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall was Gutes tun, indem ihr unseren Link, Ralf hat es gesagt, in den Shownotes klickt. Dort habt ihr die Möglichkeit, ein Monatsabo abzuschließen bei AG1, was den großen Vorteil hat, dass ihr das jeden Monat pünktlich vor die Haustür geliefert bekommt. Ihr habt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie und wenn ihr den Link www.drinkag1.com/bestzeit nutzt, bekommt ihr besagte Travel Packs on top noch dazu for free und noch einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, einen Shaker und eine praktische Aufbewahrungsdose. Also www.drinkag1.com/bestzeit oder einfach auf den Link klicken in den Shownotes.
Ja, und dann befassen wir uns mal mit dem, was da vorne passiert ist. Aber dann würden wir hinten raus mit der Fernsehübertragung. Ja, doch.
Wir können das, glaube ich, miteinander verknüpfen, weil das eine hängt sehr stark mit dem anderen zusammen und hat auch für viel Unmut gesorgt. Leider, auch bei mir, muss ich sagen. Jetzt bin ich meinen Job demnächst wieder los, dann nehme ich Spaß. Also es liegt alles ein bisschen anders als das, wie man das von außen, glaube ich, wahrnimmt. Ich glaube, dass der 24.09. ein in jeglicher Hinsicht historischer Tag war. Dafür kann es verschiedene Aspekte geben. Einige haben wir schon genannt. Das Wetter war toll, das Feld war sensationell. Alle hatten Bock, es geht um Olympische Spiele. Und auch da ist ein Eliud Kipchoge ja noch nicht sicher gesetzt. Denn da gibt es ja auch Konkurrenz aus dem eigenen Land, die ihm inzwischen das Leben schwer macht. Und dieses wie soll ich sagen, Juwel, was man da auf dem Tablett hatte, das hätte wesentlich besser noch präsentiert werden können im Fernsehen. Jetzt seid ihr natürlich wahrscheinlich die Qualitätsshow aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewohnt. Das gab verschiedene Gründe, warum das dieses Jahr nicht mehr in der ARD übertragen werden konnte. Ich glaube, wir haben sogar schon mal ein paar Sachen genannt, oder haben wir das, oder haben nur wir das so off-record besprochen? Es gab, glaube ich, diese sehr krude öffentliche Begründung, die, glaube ich, auch nicht für viel Verständnis gesorgt hat. Da wurde der Berlin-Marathon als regionales Phänomen abgetan, was in Sinsheim und im Schwarzwald niemand mehr interessiert. Zitat Ende. Ich weiß gar nicht, wer vom RBB das geäußert hatte, aber es war, finde ich, ein bisschen unglücklich formuliert.
Weil ich bin jetzt auch gar nicht ganz sicher, ob das tatsächlich ein offizielles Statement war.
Ich habe das in irgendeinem Artikel gelesen.
Ja, ob das in der Diskussion irgendwie dann so stilisiert wurde. Also, um das mal einmal kurz nochmal zu reflektieren. Es gab ja vor einigen Monaten die Entscheidung, dass dieser Marathon nicht in der ARD stattfindet.
Richtig.
Dafür gibt es durchaus nachvollziehbare Gründe. Ja, jetzt sagt ihr und wir in der Laufbubble, wie kann das sein, dass ein Berlin-Marathon nicht im ersten, meinetwegen auch im zweiten Programm laufen? Aber dann muss man natürlich ein bisschen auf die Realitäten schauen und auf die vergangenen Jahre schauen.
Also kostensicherlich war ein großes Thema, oder?
Also da kommen wir ja gleich zu. Ne? Da war es halt so. Du hast übrigens wenn du einen Daumen hoch machst, kommt bei dir ein Daumen.
Ich weiß gar nicht, was da passiert ist.
Ne, wir verbinden uns ja immer mit einem Zoom-Meeting und Philipp hat jetzt den Daumen hochgehalten, um einen Aspekt zu nennen und plötzlich kam so Daumen-Emojis. Was ist denn das?
Habe ich auch nicht gesehen.
Du kannst es aber nicht replizieren. Also nochmal dazu zurück. Ja? Wenn man auf die Quotenmessung der letzten Jahre schaut, dann sieht man, dass der Berlin-Marathon irgendwas zwischen 5% und 7% erreicht hat. Jetzt drehen wir das mal rum. Zur selben Zeit, und wir reden nur zur selben Zeit haben 93-95% der Menschen, die den Fernseher eingeschaltet haben, etwas anderes geschaut. Das ist ein hartes Ergebnis für ein Ereignis, das so eine Größe vor Ort hat. Und dann muss man natürlich da schon genau hinschauen. Darüber hinaus nie vergessen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist kein Pay-per-View. Ja? Das heißt, wenn wir uns alle und ihr euch alle wünscht, dass bestimmte Dinge im Fernsehen gezeigt werden, dann ist das das eine. Es gibt aber eine Grundgesamtheit von Menschen, die ihr Programm halt im öffentlich-rechtlichen finden. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Berlin-Marathon läuft, laufen zum Beispiel Kinderprogramme, und zwar sehr erfolgreich, die legendäre Sendung mit der Maus. Mhm. Immer sonntags morgens um 9. Das ist genau der Beginn der Übertragung gewesen sonst. Diese Sendung mit der Maus fängt sowieso schon wegen Sport, nämlich wegen anderer Sportereignisse im Sommer oder eben wegen Wintersport, nicht wegen Fußball, sondern wegen dieser Ereignisse, relativ häufig aus. Da ist aber eine Einschaltquote deutlich im zweistelligen Bereich, normalerweise. Ja? Dann sind da weitere Kinderprogramme. Die Kinderprogramme haben einen festen Platz, das ist der Sonntagmorgen in der ARD. Das schiebt man dann weg. Da sind sehr viele Kinder, sehr viele Familien, die sich darauf eingestellt haben, dass das da läuft. Ja, na klar, würde man sich wünschen, dass die halt genauso begeistert vor einem Berlin-Marathon sitzen. Das ist jetzt nicht nur der Fall, wenn nicht die Eltern auch ein entsprechendes Mindset dazu mitbringen und sagen, okay, was passiert da eigentlich, was ist da, was kann jetzt bei so einer Fernsehübertragung für sehr junge Menschen attraktiv sein? Dann findet der Presseclub da statt. Das ist eine wichtige, politisch orientierte Diskussionssendung, die im Gesamtangebot der Information in der ARD eine wichtige Rolle spielt. Auch die läuft sehr erfolgreich. Also, wenn man schon mit einem Sonderereignis anderes Programm verdrängt, dann muss das auch eine gewisse Grundmenge an Menschen interessieren, dass man sagt, das hat ein außergewöhnliches gesellschaftliches Standing, hat eine hohe Wertigkeit, was jetzt Kommunikation angeht, was Gesprächswertigkeit angeht, etc. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese Entscheidungen getroffen werden, da weiß man ja nicht, ob da jetzt Weltrekord gelaufen wird. Da weiß man nicht, ob da was passiert. Da weiß man nicht, ob ein deutscher Rekord gelaufen wird. Das heißt, im Nachhinein zu sagen, ja, da läuft das oder das und ihr zeigt das nicht, ist einfach falsch. Ja, weil wenn ich aus dem Gericht komme, dann weiß ich, was der Richtspruch war. Aber vorher weiß ich es nicht. Ja. Und dann kommt das Zweite dazu. So eine Übertragung, wie sie in den vergangenen Jahren im Öffentlich-Rechtlichen passiert, ist halt nicht preiswert.
Es ist eine das der ist teuersten Produktionen, hast du, glaube ich, mal gesagt, oder?
Eine der teureren Eintagesproduktionen, ja, weil es halt sehr komplex ist.
Richtig.
Ja, es ist eine große Runde durch eine sehr große Stadt. Ja. Da dann zu sagen, okay, wir wollen natürlich das Weltbild, ja, Klammer auf, meistens haben wir das Weltbild gar nicht genommen, sondern unsere komplett eigene Regie gemacht mit den Quellen, also den einzelnen Kameras aus dem Weltbild. Wir wollen natürlich die absolute Spitze verfolgen. Wir wollen aber auch die deutschen Protagonistinnen und Protagonisten verfolgen. Und wir wollen aber auch das Geschehen, das dieses Event ausmacht, transportieren. Also die große Menge der Läuferinnen und Läufer, das, was am Rand passiert, an Geschichten, die dazugehören und so weiter und so weiter. Dieses Gesamtkonstrukt ist teuer. Plus, es ist auch eine Rechtefrage. Ja, dafür muss man Rechte erwerben heute. Man kann nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, jo, machen wir jetzt.
Ja,
weil ja viele gesagt haben, ja, warum macht ihr das nicht parallel? Ja, weil es Rechte sind und weil Rechte eben auch verhindern, dass man einen zusätzlichen Livestream macht. Ja, weil diese Rechte eben auch bei Eurosport respektive bei Discovery lagen. Ja, das ist ja der Mutterkonzern, der dahinter steht. Das heißt, das ist nicht irgendwie freies Walten auf freiem Feld irgendwo in der Stadt, sondern da sind überall Rechte damit verbunden. Und dann beißt es sich ja natürlich in den Schwanz, dass alle möglichen Menschen fordern, Öffentlich-Rechtliche geben viel zu viel Geld aus, müssen dringend sparen. Aber wenn man irgendeine Interessensgruppe fragt, irgendeine, es ist übrigens vollkommen gleichgültig, welche. Ja, okay, dann übertragen wir keinen Berlin-Marathon mehr. Dann machen wir dies nicht mehr und das nicht mehr und jenes nicht mehr. Dann sagt jeder, nee, ihr könnt ja den Scheiß oder den Scheiß oder den, also immer aus der subjektiven Sicht heraus lassen. Ja? Aber nochmal, es ist ein Angebot für alle. Ja? Und die müssen sich alle irgendwo wiederfinden. Ja? Und der RBB hat ja zum Beispiel das regionale Ereignis. Und ich bin da nicht so weit von entfernt. Das ist zwar auf dem Sport gesehen natürlich ein Weltereignis, aber das Gesamtevent ist letztlich ein regionales Ereignis. Ja, der RBB hat von 12 Uhr bis 14.30 Uhr ein regionales Ereignis transportiert, hat auch da eine 10-minütige Zusammenfassung der Leistungssport-Wettbewerber gemacht. Und damit haben sie 11% gemacht. Das ist das Doppelte, was sie normalerweise an der Stelle in ihrem Programm erzielen. Mhm. Das ist eine Rechtfertigung für so eine Übertragung. Ja, aber im Ersten hat sich das so leider nicht gespiegelt, weil es tatsächlich so war, dass Menschen in Norddeutschland, in Westdeutschland und in Süddeutschland das viel weniger geguckt haben. Nur die eingeschworene Bubble. Und da muss man eben überlegen, ob nicht das Angebot bei einem designierten Fachsender, so würde ich das mal sagen, weil es wird immer gesagt Spartensender, das macht Eurosport klein und minderwertig oder was auch immer. Ja, es ist in einem Fachsender dann meiner Ansicht nach richtig untergebracht. Und natürlich kann man sich vorstellen, das zu ergänzen, so wie wir das in Hamburg gemacht haben, mit einem speziell auf Deutsche ausgerichteten Stream. Es war aufgrund der Rechtelage in diesem Jahr nicht möglich. Ja, also deshalb das mal so als Einordnung und zur Verständnis. Und ja, viele werden immer noch sagen, ja, aber scheiß Fußball. Leute, nochmal, ihr alle schaut mehrheitlich Fußball. Und deshalb ist Fußball erfolgreich und hat seinen berechtigten Platz in einem Vollprogramm. Weil ihr alle mehrheitlich Fußball schaut. Ja, weil wenn wir alle Rudern und Kanu und Volleyball und Handball und Leichtathletik gucken würden, und zwar immer, wenn es angeboten wird, dann würde das auch viel mehr stattfinden. Das ist aber leider nicht der Fall. Das ist bei Wintersport der Fall, aber bei vielen Sommersportarten oder Mannschaftssportarten nicht.
Das stimmt. Und das sind jetzt ein paar Insights, wie es überhaupt dazu kam, weil da habe ich auch viel gesehen in Beiträgen und Stories und was weiß ich was und Twitter-Threads oder jetzt heißt es ja X, in denen ich markiert wurde, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk sowas bringen kann, dass es eine Schande ist und so. Jetzt habt ihr mal eine ganze Palette an Entscheidungsfaktoren, die da wohl mit eingeflossen sind. Und als es dann wahrscheinlich zwischen Veranstaltern und öffentlich-rechtlichem Rundfunk irgendwann darum ging, überträgt man nur das eine, überträgt man nur das andere, dann wurde wohl gesagt, dann verkaufen wir die Rechte für das Elite-Rennen an einen Sender, der es übertragen möchte. Das war in dem Fall Discovery respektive Eurosport. Eurosport
wiederum. Nochmal, die Rechte verkauft ja nicht ARD und ZDF, sondern die Rechte verkauft SCC
Running. Natürlich, richtig, die verkaufen die Veranstalter. Die Veranstalter verkaufen die Übertragungsrechte. Und da muss man auch vielleicht nochmal kurz sagen, der Elite-Bereich, das Elite-Rennen, das Geschehen vorne, das wiederum hat kein regionales Interesse, ist kein regionales Interesse, sondern das ist tatsächlich weltweites Interesse. Das heißt, Rechte werden von einer sehr großen internationalen Agentur von Infront in alle Welt verkauft. Das wird in Japan übertragen, das wird in den USA irgendwo übertragen, das wird eigentlich auf jedem Kontinent in verschiedensten Ländern von verschiedenen.
Völlig überraschend, auch in Kenia übrigens.
Genau, übertragen.
Also ich hab zum Beispiel am Sonntagmorgen mir die Übertragung im kenianischen Fernsehen erst parallel zu euch bei Eurosport angeschaut, weil ich mal gucken wollte, wie das international halt gemacht wird überhaupt. Ja.
Genau, genau. Und das Problem, was Eurosport wiederum hatte, wenn ich das mal so sagen kann, ist, dass für die Übertragung im deutschen Eurosportbereich nur das Weltbild eingespielt wurde. Jetzt hat Ralf schon gesagt, sowas kostet sehr viel Geld als Eintagesevent, wenn man sowas macht, weil diese ganze Ergänzung zu der Produktion, es gibt eine Produktionsfirma für die Veranstalter, die das Weltbild, das internationale Geschehen vorne abbildet. Ja. Dieses Bild wird englisch kommentiert und in alle Welt ausgespielt. Vielleicht haben die Japaner noch einen eigenen Kommentator, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall.
Ganz sicher.
Aber so wird es auch in Kenia wahrscheinlich ausgespielt, so wird es wahrscheinlich in USA ausgespielt. Wenn die ARD in der Vergangenheit das gemacht hat, dann habt ihr natürlich immer Sorge dafür getragen, dass auch die Deutschen dementsprechend zu sehen sind. Also in der Vergangenheit auch häufiger ich, die deutsche Frauenspitze jeweils, vielleicht sogar noch ergänzend Motorräder auch mal, um vorne noch einen Eindruck von einem Reporter auf dem Motorrad einzufangen und so weiter. All das ist aber natürlich mit extra Kosten verbunden. Mit einer eigenen Regie, Ralf hat schon gesagt, eine eigene Regie.
Mit einem eigenen Ü-Wagen, da steht ein riesiger Ü-Wagen.
Genau.
Zusätzlich zu dem, was da jetzt stand.
Richtig.
Zusätzlich.
Richtig.
Ein riesen Ü-Wagen. Eigene Motorräder, eigener Heli und so weiter.
Komplett gesamtes eigenes Programm zu gestalten aus diesen verschiedenen Quellen, die man hat. Und natürlich, da brauchen wir nicht drüber reden, da bin ich absolut eurer Meinung. Natürlich war das, finde ich, in der Art der Übertragung, das Nonplusultra, dass du 4 Erzählstränge hattest im besten Falle. Vorne, das interessiert natürlich immer die Menschen, gibt es einen Weltrekord oder gibt es keinen Weltrekord? Diesmal haben wir sogar diesen Frauenweltrekord, da kommen wir auch noch drauf. Sensationell, das ist spannend. Aber gerade, weil wir in Deutschland sind, interessieren natürlich auch viele, was machen die deutschen Protagonistinnen und Protagonisten? Und das war am Sonntag ein historischer Ausnahmetag und es war nichts zu sehen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Eurosport nicht die Ressourcen hat oder die Manpower, das in der gleichen Art und Weise, in der gleichen Form darzustellen. Ne? Eurosport ist ein paneuropäisches Konstrukt. Da gibt es natürlich die ganzen Länderabteilungen, wenn man so möchte. Und natürlich gibt es für sowas wie Paris 2024, wo unter anderem auch Discovery die Rechte hält. Ich glaube, da lief es ja damals so, dass Discovery die Rechte erworben hat und eine Sublizenz an öffentlichen rechtlichen Rundfunk nachträglich noch verkauft hat. Also Olympische Spiele nächstes Jahr wird auf ARD, ZDF und Eurosport zu sehen sein. Das ist was anderes. Wenn dann so ein übergeordnetes...
Ja, aber nochmal, auch da wird Eurosport das von der Olympischen Produktionsgesellschaft zur Verfügung gestellte Weltbild übertragen.
Richtig.
Und zwar ausschließlich. Ja, also wir sehen das ja dann eben mal ganz stark halt auch bei der Leichtathletik, weil wir bei der Leichtathletik auch sehr viel eigene Technik und eigenes Know-how einbringen und eine komplett eigene Regie machen. Das, was bei Eurosport zu sehen ist, ist diametral etwas anderes. Ja. Da sind aber dann eben auch die deutschen Springer, Werfer, Zehnkämpfer nicht im Bild. Oder nur,
wenn sie
etwas im absoluten Weltstandard machen.
Korrekt, ja.
Ja. Das heißt, das gesamte System Eurosport ist darauf ausgelegt, in vielen europäischen Ländern dasselbe Angebot zu machen. Und das ist in der Regel das Weltbild, das zu der jeweiligen Veranstaltung zur Verfügung gestellt wird. Alles andere darüber hinaus würde den Rahmen, den so ein paneuropäisches Unternehmen bewerkstelligen kann, also sowohl inhaltlich wie vor allen Dingen auch technisch, komplett sprengen.
Richtig.
Ja, weil es gibt ein Sendezentrum in Paris, da wird das ganze Geschehen paneuropäisch zusammengefügt und von da aus halt in die jeweiligen Länder verteilt. Wie sollen denn die in der Lage sein, 15 dann noch national orientierte Zusatzprogramme zu machen, das würde den Rahmen komplett in Dimensionen springen, die einfach nicht wirtschaftlich sind.
Richtig. Also das kommt dazu sozusagen, dass am Ende wir eine Situation hatten, es gibt eine Produktionsfirma, die arbeitet für die Veranstalter, die produziert dieses Weltbild und exakt dieses Weltbild wurde uns im Sender eingespielt. Das muss man sagen, ich wurde schon während der Übertragung
durchbeleidigt
von Menschen, die mich üblicherweise wahrscheinlich
das
nicht kennen.
Das könnt ihr doch nicht machen,
ja,
Leute.
Also das,
wir als Reporter können nichts dafür. Wir können am allerwenigsten dafür.
Ich wurde in Beiträgen, in Insta-Stories markiert, dass ich das natürlich gelesen habe und danach ja ohne Ende, da kannst du irgendwas Handy gar nicht mehr aufmachen können. Es haben, glaube ich, einfach die allermeisten Menschen haben nicht verstanden, dass wir Kommentatoren, da spreche ich jetzt nicht nur von mir, sondern auch, ich spreche jetzt genauso für eine Claudia Dreher, für Martin Grüning, als Runners World Chefredakteur, für Sigi Heinrich.
Natürlich für Sigi auch.
Ja, genau, natürlich auch für Sigi. Wir waren ja selber nicht happy mit der Art und Weise, was uns da präsentiert wurde, auch was wir Bezug nehmen konnten an Bild, ja, sondern wir hätten natürlich auch viel lieber noch die deutschen Frauen und Männer gesehen, was da historisches passiert ist und nicht nur teilweise auf ein falsches Bild versucht, trotzdem euch mitzunehmen, zumindest verbal, indem wir versucht haben, Zwischenzeiten und Zwischenstände durchzugeben oder in dem Fall Tono Kirschbaum dankenswerterweise flexibel genug, dass er uns Voice-Messages geschickt hat, die wir spontan in der Übertragung, ohne dass es geprobt war, per Bluetooth in die Übertragung einbauen konnten. Das war sogar alles Zufallsprodukt. Natürlich war das nicht so, wie wir das uns gewünscht hätten, weil wir natürlich in dem Sinne natürlich auch mit den ganzen deutschen Athletinnen und Athleten mitgefiebert haben und das natürlich auch gerne gezeigt hätten. Aber das war für uns auch frustrierend. Und noch frustrierender war natürlich, dass sich der ganze Unmut auf uns und auch auf Eurosport bezogen hat, die auch nichts dafür konnten. Also da dachten wir auch so, ja Leute, also wenn wir es könnten, wir würden es ändern, aber es ist nicht in unserer Hand. Man muss vielleicht zukünftig darüber nachdenken, aber das werde ich sicherlich auch nochmal beim SCC, weil ich natürlich auch da nah dran bin, zu einem Punkt, wir haben es schon ein bisschen besprochen, weil auch ein paar Partner, das hatte ich schon mitbekommen, direkt nach dem Rennen nicht sehr zufrieden waren mit der Art und Weise der Übertragung. Das wird sicherlich nochmal in einer ausführlicheren Runde besprochen werden müssen. Ich bin nicht sicher, da fehlt mir der Einblick. Und wenn ich es wüsste, dürfte ich es wahrscheinlich jetzt nicht erzählen, aber da fehlt mir der Einblick. Ich weiß nicht, wie die Rechte-Situation für nächstes Jahr ist. Ich weiß nicht, ob Eurosport bzw. Discovery die Rechte am Berlin-Marathon mehrjährig erworben hat oder nicht. Das weiß ich nicht. Sollte es so sein, dass Eurosport im nächsten Jahr wieder überträgt, dann muss man, glaube ich, schon ernsthaft darüber nachdenken, dass es eine eigene Regie gibt, die zumindest eine so wie wir das gemacht haben, oder wie du das eigentlich gemacht hast, so muss man sagen, in Hamburg, Ralf. Ich meine, du hast am Ende unsere Regie, die wir, was war das, 6 Wochen Vorbereitungszeit, die Schweden, du hast eigentlich in unserer Übertragung immer wieder gesagt, welches Bild wir jetzt gerne sehen würden. Ging nur, weil wir nachträglich 2 zusätzliche Kameramotorräder bekommen haben, sodass wir 2 NDR-Motorräder hatten, plus 2 eigene Motorräder, die wir steuern konnten.
Und schwupps hat man 4 Ebenen.
Genau.
So funktioniert das. So kriegt man dann 4 Ebenen.
Richtig, aber das war ja eigentlich kein Hexenwerk. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das unfassbar viel Geld gekostet hat, weil ich glaube, nichts gegen den Hamburg-Marathon, das sind auch gute Leute da und wir sind close so, aber die hätten nicht die finanziellen Mittel und Möglichkeiten wie ein Berlin-Marathon. Ich glaube, dass das mit den Möglichkeiten, wie es in Hamburg kurzfristig noch umgesetzt werden konnte, das muss man doch in Berlin auch hinbringen. Dass man eine vernünftige deutsche Übertragung hat als deutscher Marathon im deutschen Fernsehen, dass man da die Möglichkeit auch die deutschen Erzählstränge, sprich also sowas wie Amanal und was Domenica gemacht haben, dass man das sieht, das muss doch möglich sein. Ich glaube, dass im Vorfeld einfach in diesem ganzen Kuddelmuddel, es ist nicht mehr öffentlich-rechtlich, jetzt wird es was anderes und ich glaube, wer auch immer da den Hut aufhat, der hat sich da nicht so richtig mit beschäftigt, was dann am Ende nur gezeigt wird, wenn man sich nicht drum kümmert. Aber ich glaube, es ist ja handelbar. Also ich glaube, das ist in einem finanziellen Rahmen, den ein Berlin-Marathon sich wahrscheinlich leisten kann, wenn man halt das angeht, sage ich jetzt mal.
Also ich bin ja auch weit davon entfernt, immer zu sagen, jo, wir machen das alles saugeil und andere machen das total Schrott. Weil ganz so einfach ist es nicht. Ja, manchmal bin ich halt auch froh, dass man erkennt, dass sich sowas nicht von alleine macht.
Richtig.
Und dass dazu eben schon auch eine fundamentale Expertise dazu gehört. Aber es gehören noch ein paar mehr Dinge dazu. Die Herangehensweise zum Beispiel jetzt im Weltbild, ja, die war ja sehr mit einer sehr klaren Orientierung.
Übrigens,
die war darauf ausgerichtet, ja, sorry.
Wahrscheinlich wolltest du es auch sagen. Also dass das keine Deutschen, das habe ich, glaube ich, klar gemacht, dass keine Deutschen zu sehen waren, fand ich richtig scheiße. Das ist die eine Sache, aber man kann auch über die Regie des Weltbildes an sich, wenn man sagt, man hat nur den Anspruch, Männer und Frauen vorne zu zeigen, auch darüber, also da bin ich auch überhaupt nicht mit einig gewesen,
wie das gezeigt wurde. Genau, trotzdem möchte ich da auch nochmal klar machen, wie sowas funktioniert. Jeder, der so eine Übertragung macht über mehrere Stunden, ja, hat ja eine Idee davon, was er denn verfolgen will, welche Storylines er verfolgt. Ja, wir nennen es Storylines. Mhm. So. Und die Herangehensweise des Weltbildes war ja sehr klar. Die war nämlich darauf ausgerichtet, dass der Superstar Eliud Kipchoge heißt. Er war darauf ausgerichtet, dass es ein außergewöhnliches Männerrennen gibt, weil ja auch die Jungs, die da drumherum waren, zumindest hätten vermuten lassen, dass es ein außergewöhnliches Männerergebnis geben würde. Es hat immer noch ein sehr, 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 sehr bemerkenswertes Männerergebnis gegeben. Ja, weil ich meine, wir tun immer so, als wäre das, was Eliud jetzt da gelaufen wäre, aller Weltsware. Ist doch Quatsch. Natürlich war es das nicht. Aber, und jetzt kommt halt ein wesentlicher Punkt. Zu einer Live-Übertragung gehört halt auch eine Flexibilität in einer Regie und in einer redaktionellen Orientierung dazu. Genau. Das ist aber, ja, und das möchte ich hier wirklich auch betonen, das ist die ganz hohe Schule. Dass du sagst, okay Leute, wir haben hier einen klaren Plan, ja, der läuft halt auf Eliud Kipchoge hinaus, aber jetzt shiftet der durch das Ereignis auf eine andere Storyline. Und diese andere Storyline war irgendwann Tigis Assefa. Und Philipp, du erinnerst dich, wir haben geschrieben, und zwar bei Kilometer 15.
Ja.
Ja? Haben wir geschrieben und ich habe gesagt, schau mal, die 3 Kilometer, das passt nicht. Das waren die Zwischenzeiten von Eliud. Das war vollkommen klar, ist jetzt Blödsinn. Wir, die uns nerdmäßig mit dem Zeug beschäftigen, hatten eine Idee, das kann jetzt nicht mehr das ganz große Rennen werden.
Ja.
Und gleichzeitig waren ja die Frauen, und jetzt nicht nur Assefa alleine, sondern die Frauen in einem Pulk, der unglaublich groß war, auf einer Zeit unterwegs, wo wir gesagt haben, hey, Moment mal, das ist ja total crazy, was da abgeht. So, und jetzt möchte ich dann zu Hause sitzen im Prinzip und auf den Knopf drücken und sagen so, jetzt schaue ich mal bei den Frauen vorbei.
Genau.
Das ist übrigens ich verrate nicht zu spät, nicht zu viel. Man muss ja auch nicht alles preisgeben. Ne? So, das möchte man am liebsten machen. Aber dazu gehört halt eine Menge. Da ist ein Ü-Wagen, da sind Menschen, denen hat man vorher erklärt, was man machen will. Da sind Kameraleute, die fahren auf Motorrädern in der Weltgeschichte rum. Da sind Helikopter in der Luft und. Das ist jetzt nicht mal irgendwo, hey, jetzt schauen wir uns die Frauen an. Ja, das muss man vorher einmal gedacht und mit allen besprochen haben. Und wenn du das nicht hast, dass im Flug, ja, im wilden Ritt die Pferde zu wechseln, ist halt nicht einfach. Es geht. Es geht, wenn man das vorher im Kopf einmal alles vorbereitet hat. Wer mir jetzt aber sagt, ja, war ja klar, dass das hier eine zwei Elf läuft.
Das natürlich nicht. Ja? Das nicht, aber ich sag mal so, ich habe mich wirklich während der Übertragung gefragt, das ist es böse, aber ich habe mich wirklich gefragt, ob die Leute, die da sitzen und Entscheidungsgewalt haben in der Bildauswahl, irgendeine Ahnung von diesem Sport haben. Oder anders gesagt, das ist jetzt ein bisschen harsch ausgedrückt, ob es nicht zukünftig ratsam wäre, bei solchen Events eine Art Berater in diesem Raum sitzen zu haben, der Rennen, ich sag jetzt mal, lesen kann oder zumindest, wo du erahnen kannst, das wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr werden und das andere könnte outstanding werden. Weil man muss natürlich sagen, bei den Frauen, du hast vollkommen recht, es war zu Beginn des Rennens bis Halbmarathon, vielleicht noch darüber hinaus, ein unfassbar großes Pulk an Frauen, die da all in gegangen sind. Aber da hätte man ja schon erahnen können, hey, eine von denen wird wahrscheinlich durchkommen. Und ja. Assefa ist am Anfang, die hat das eigentlich ganz interessant gemacht. Kipchoge ist zwischen 5 und 10, hat er deutlich beschleunigt. Ich schätze auch, um Amos Kipruto irgendwie ein bisschen loszuwerden, waren dann zunächst mal kurzzeitig auf diesem 59er Kurs, sage ich jetzt mal. Oder 60-0 mehr oder weniger, dann sukzessive 15, 20 Halbmarathon immer langsamer geworden, war dann schon absehbar, der Trend wird nicht mehr umkehrbar sein, es ist immer weiter langsamer geworden, die Pacemaker waren bei 30, der letzte raus.
Also Philipp, lass uns bitte sagen, weniger schnell. Ja,
weniger schnell, also ich möchte auch nochmal sagen, es
war ja immer noch crazy vorne. Es
ist die jemals gelaufene Zeit, glaube ich, gewesen. Genau. Und man ist in Berlin verrückt, ne? In Verbindung mit Eliud Kipchoge natürlich auch extrem verwöhnt, was er in den Jahren zuvor an Klasse da rausgehauen hat. Aber wir haben jetzt diesen extremen Sonderfall gehabt, dass du in einem Rennen, wo jemand die 8 schnellste jemals gelaufene Zeit rennt, noch jemanden viel krasseres hast, der oder die in dem Fall, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, in was für Superlativen man das einpacken soll.
Ja, die hat eine Welt eingerissen.
Richtig. Also wenn ich nur mal zurückdenke, wie lang dieser Rekord von Paula Radcliffe stand mit 2:15, wo man sich gedacht hat, okay, der wird bis in alle Ewigkeit stehen, wie hat die das gemacht? Dann gab es Bridget Kosgei, die diese 2:14:04 oder was das davor war, in Chicago gemacht hat. Da hat man auch schon gedacht, boah, das würde jetzt ewig halten. Bei Asifa war es so, sie ist auf 2.15 noch was kurz losgelaufen, dann ist es irgendwann so auf 2.15.0 knapp drunter gewesen, dann ist es irgendwann bei 2.14.0 gewesen und irgendwann ging diese Hochrechnung einfach nur noch, ich weiß noch, weil ich saß da, wir hatten von Helmut Winter, einem dieser Top-Zeitmesser, der in diesen Autos auch sitzt und diese Zwischenzeiten macht, sodass wir alle 500 Meter ein Update hatten, also sehr viel verlässlicher als das, was wir alle 5 Kilometer nur mit den Matten haben. Diesen Service hatten wir. Und ich weiß noch genau, wie ich ab und zu mich rechts umgedreht habe zu Martin Grüning und Claudia Dreher, die neben mir saßen und ich nur auf dieses Laptop bei mir gezeigt habe und meinte, so der nächste Kilometer ist drin. Es wird einfach immer noch schneller. Und ich meine, Martin Grüning ist auch schon mal sehr ordentlich Marathon gelaufen, nämlich eine 2:13:30. Ich bin zu meinen Zeiten, als ich da noch aktiv war, also vor langer Zeit, bin ich auch mal eine 2:12:15 gelaufen. Leute, das ist, der Frauenweltrekord ist jetzt schneller. Und das war irgendwann sehr klar. Herzlichen Glückwunsch,
du bist die zweitschnellste Frau aller Zeiten.
Sozusagen, es ist irgendwann sehr klar geworden, dass das auf jeden Fall neuer Weltrekord wird. Und jeder Weltrekord, der schneller wäre als die 2:14, wäre schon mal krass, aber es ist eine 2:11. Und das möchte ich mal einmal so klar sagen, dass wir das hier jetzt rauskristallisiert haben. Diese 2:11:53 ist für mein Dafürhalten, weil es geht trotzdem immer unter. Frauen gehen, warum auch immer, leider in der öffentlichen Wahrnehmung immer ein bisschen unter. Das ist total unfair.
Weil die das halt leider nicht so machen, wie ich das schon lange machen will. Sorry, dass ich dir da reingrätsche.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Frauen müssen als Erste ins Ziel kommen.
Ja, das wäre irgendwie cool. Also so wie es in London oft mit dem Headset
macht. In London und in New York.
Man müsste natürlich dann gucken, dass sie trotzdem die männlichen Tempomacher, übrigens einer der wichtigen Faktoren, warum das, glaube ich, so schnell geworden ist, einer von vielen, aber einer, der auch dann eine maßgebliche Rolle spielt. Ich hatte gestern ein Interview mit dem Spiegel dazu, wo auch Produktentwickler von Adidas auch eingebunden waren. Es ging viel um Schuhe, es ging viel um meine Einschätzung dazu, warum sich das so entwickelt hat. Kommt entweder nächste Woche online oder sogar im Magazin, womöglich. Es ist für mich krasser, diese 2:11:53 von Asifa, als wenn Kipchoge alleine unter 2:0 gerannt wäre, in diesem Rennen, im regulären Rennen.
Ja.
Weil es wird so viel über Sub-2 gesprochen, weil es halt eine Marke ist, aber eine 2:11, das ist so crazy für eine Frau, das ist ganz schwer, Superlative sich dafür noch auszudenken. Und davon, muss ich jetzt leider sagen, haben wir vielleicht 25%, 20% Fernsehzeit gehabt in dieser ganzen Übertragung. Mehr wird es, glaube ich, nicht gewesen sein. Selbst als der letzte Tempomacher raus war bei Kilometer 30 und Kipchoge, klar, der sah, zwischendurch saß man nochmal aus mit der Kameraperspektive, die getäuscht hat, ob die anderen näher kommen, und die sind näher gekommen, aber nehmt sie mir nicht krumm, 30 Sekunden, da war dann schon auch für jemanden, der sich auskennt, absehbar, das wird jetzt auf 2 Kilometern, da wird jetzt, glaube ich, nichts mehr passieren, ja. Warum hat man nicht allerspätestens da irgendwann mal gesagt, nee, das ist doch, es ist, sorry, aber es ist langweilig, ihn alleine durch Berlin rennen zu sehen, wo nichts mehr passiert. Da passiert der nichts mehr. Warum, was sollen wir da auch erzählen? Warum hat man nicht viel früher mal auf die Frauengruppe, auf Asifa geschwenkt?
Es gab noch ein Bild, da habe ich euch nicht zugehört, weil ich leider dann auch noch zum Bahnhof musste, weil ich musste nach Frankfurt fahren, weil ich noch einen anderen Job zu erledigen hatte. Es gab natürlich das Bild, als Elliot also Schnodder aus der Nase hing. Ne? Also es sind immer nicht die schönen Bilder. Ja, das haben wir alle schon mal gesehen.
Ich glaube, dass er angeschlagen war. Das hat ja auch Martin Grüning schnell erkannt.
Und er war, glaube ich, nicht 100%. Nee. Und das war so ein Bild, dass diese Indizien, erinnert ihr euch, dass wir das an irgendeinem Punkt gesagt haben? Haben wir es hier gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben letzte Woche 4 Folgen gemacht. Da weiß man nicht mehr so genau, was man gesagt hat oder nicht. Aber wir haben ja gesagt, er war anders bei den Pressekonferenzen, als wir ihn schon erlebt haben.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, dass da ein bisschen mehr war, als sie preisgegeben haben. Dafür ist immer noch eine fantastische Zeit gelaufen. Aber ich glaube nicht, dass er 100%ig fit war. Vielleicht war es auch vorher. Und sie waren nicht ganz sicher. Und er war sicher dann auch nicht ganz safe, ob er in der Verfassung ist, auch nur die Leistung, die er da gezeigt hat, liefern zu können. Ja, also irgendwas war das.
Das würde auf jeden Fall
aber Sinn da machen. Spätestens hätte der der Themenfokus shiften können, müssen, sollen, wäre besser, wäre deutlich geiler gewesen. Ja,
absolut. Also er war anders bei der Pressekonferenz und auch drumherum. Er war sehr viel reservierter, er war sehr viel weniger, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, lustig, aber er hat sonst ja gerne mal auch einen Gag gemacht oder so oder war ein bisschen lockerer. Das hat ihn ja sehr abgehoben von seinen kenianischen Kollegen, die oft sehr angespannt waren oder vielleicht auch ungewohnt waren, im Rampenlicht zu sitzen und so. Und Elliot hat das immer in der Vergangenheit sehr gut gemeistert. Und dieses Mal ist deshalb, glaube ich, aufgefallen, dass er irgendwie anders war einfach. Nicht so gelöst und vorfreudig, sondern irgendwie einfach reservierter. Aber klar, wenn du womöglich einen Infekt in dir hast und merkst, du bist nicht ganz gesund, ganz fit, so wie das sonst sein sollte, dann ist das ja auch nachvollziehbar, dass man sich dann auch vorm Rennen irgendwie Sorgen und Gedanken macht. Ja, jedenfalls Assefa wurde halt, der Zieleinlauf wurde dann auch gezeigt, klar, weil irgendwann war halt Elliot im Ziel und die anderen waren auch im Ziel. Was man auch nicht gesehen hat, ist, wie Amanal ins Ziel kam. Ich habe fast flehentlich in dieses Mikrofon noch gesprochen, weil ich dachte, irgendjemand hört das doch hoffentlich, der wird doch irgendwas noch vielleicht noch machen können. Nee, ich habe dann in der Tracking-App geguckt, dass er jetzt wahrscheinlich gerade durchs Brandenburger Tor läuft und ich dachte mir, da steht doch bestimmt eine Stationary Cam irgendwo im Ziel, geradeaus filmend, wenigstens, dass man kurz diesen Moment hat, wie ein neuer deutscher Rekord in 2:04:58 hier hingerannt wird, dass man das wenigstens sieht. Nope, man hat gesehen, wie irgendwelche Leute jubeln, die gerade ins Ziel davor noch gelaufen sind und dann hat man eine schöne 5 Sekunden Slow-Mo-Aufnahme nachgereicht, wo ich mir dachte, das ist doch nicht euer fucking Ernst, Leute. Also, ja.
Das ist ja, sehr viel besser. Nee. Ja, gut. Bringt uns nicht weiter, aber wir wollen ja noch auf die Diskussion jetzt eingehen, weil die Diskussion extrem spannend ist, die danach folgt. Wir haben die ja auch schon geführt. Wie ist das zu erklären? Ist das möglich? Was gibt es da für Anhaltspunkte? Es gibt gerade im internationalen Raum natürlich jetzt extrem gute Auseinandersetzungen, natürlich auch unqualifizierte, das können wir gleich mal subtrahieren. Also ich weiß nur, dass etliche Leute aus meiner Bubble sofort die Schuhe haben wollten.
Es gibt leider nur 521 davon aktuell.
Ja, die meisten haben auch leider den sorry, du bist diesmal nicht dabei Button bekommen. Ja. Ja. Aber das ist ja das, was daraus resultiert. Ja, also ihr wisst alle selber, dass jeder danach guckt, was denn da vorne passiert in der absoluten Weltspitze. Ja, und da war ja dann, als es anfing mit der neuen Schuhgeneration, war sehr lange Nike vorne. Dann gab es, glaube ich, ein Auf und Ab. Sehr gute Schuhe von Adidas, von On, von Hoka, von Asics und so weiter und so weiter. Ja, und jetzt ist Adidas mit dem Evo 1 sicher ein Husarenstück gelungen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, und es geht vor allen Dingen jetzt gar nicht so sehr um die Grundkonstruktion, weil die ja das Prinzip der Grundkonstruktion sehr ähnlich ist. Da sind sicher auch Feinheiten dabei, wo du vielleicht jetzt aus den Diskussionen mit den Entwicklern schon ein bisschen mehr weißt, kannst du gleich gerne nochmal ergänzen. Aber es geht vor allen Dingen um Gewicht. Und diese Gewichtsersparnis und das Zurechtkommen mit dieser Art Schuh, ja, also wie responsive man auf diese Art Schuhe ist, sind Hauptpunkt der wissenschaftlichen. Und wir reden jetzt hier nicht von random Lauftreff-Talk oder Stammtisch-Talk, sondern wir reden jetzt von wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Es gibt ein paar Studien. Leider sind diese Studien nicht mit Weltklasse-Leuten gemacht worden, naheliegend, weil die auch weniger zur Verfügung stehen, um diese Studien zu machen, sondern mit Leuten, die sehr viel langsamer oder eben deutlich eben nicht im Weltklasse-Bereich, auch nicht im Weltklasse-Bereich der Frauen unterwegs sind. Das heißt, die Annäherungen der Erklärungen bleiben Annäherungen. Ja, aber es gibt eine sehr gute Diskussion dazu auf Let's Run, wo zwei Wissenschaftler, die sich mit eigenen Studien, aber eben auch mit Metastudien befasst haben, damit auseinandersetzen. Und nur einfach mal so als Idee, um die euch weiterzugeben. Es gibt unterschiedliche Art von Laufstilen. Da sind wir bei Laufökonomie. Das werden wir sicher auch in den nächsten Monaten nochmal vertiefen, das Thema. Ja, dank Patrick Lange. Und diese Ökonomie läuft dann in unterschiedlichen Prozentzahlen der Steigerung in das Zusammenspiel mit den Schuhen. Assefa, haben wir gesagt, kommt eigentlich von einer Bahnkarriere, ist eine frühere 800-Meter-Läuferin, haben wir ja schon mal gehabt, ist mit dir zusammen in Rio als Leichtathletin gewesen, aber damals noch 800 Meter gelaufen. Ja, war, glaube ich, im Halbfinale. So. Richtig. Sie ist offensichtlich jemand, der in diese Kategorie der High Responder fällt. Also diejenigen, die einen Laufstil haben, die von der Schuhkonstruktion mehr unterstützt werden als andere. Das bewirkt einen bestimmten Prozentsatz an Verbesserung im Geschwindigkeitsbereich, aber auch in der ermüdungsfreien Zone des Laufens. Das sind zwei Punkte. Dazu kommt diese Gewichtsersparnis. Und wir reden da von roundabout, schlag mich, aber ne, 100 Gramm, ja, im Vergleich zu dem Modell, das Elliot anhatte. Ja, also der hat ja seinen Nike-Schuh angehabt, der hatte, glaube ich, auch einen Custom an, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Prototyp, genau. Ist alles abgenommen, aber der hatte halt auch einen Schuh an, der jetzt so noch nicht kaufbar war. Der wird in den nächsten Monaten aber kaufbar sein. Jetzt ist natürlich immer die Frage, man kann natürlich den Schuh von Assefa, der in einer anderen Größe war als der Referenzschuh. Ja, der Referenzschuh ist immer 9 oder 9,5. Ja,
sehr viel kleiner als meine Füße, deswegen passe ich nie rein. Ja. Das ist so, glaube ich, bei Männern trotzdem auch 42 noch was oder 42, 43 so in dem Bereich, genau.
Ja, und daran werden halt oft auch die Messungen gemacht und die Maße des Schuhs werden daran orientiert. Ja, also das ist nicht genau vergleichbar, da fangen halt die Ungenauigkeiten an. Also ist man Responder oder nicht Responder? In welcher Größe hat man diesen Schuh? Ja, und was ist die Relation zu anderen Schuhen oder anderen Marken? Aber es ist eindeutig in entsprechenden Studien belegt, dass der Energieaufwand bei leichteren Schuhen kleiner ist. Dass man weniger Sauerstoff-Intake braucht, um eine gleiche Geschwindigkeit zu erzielen. Mhm. Ja? Und da gehen die Unterschiede, und das ist jetzt halt eben, weil es individuell ist, ja, gehen zwischen 1% und 11%. So, nimmt man jetzt mal einfach gedacht an, dass Assefa sowohl im High-Responder-Bereich auf der ganz einen Seite des Spektrums, also eine besonders hochresponsiv darauf reagierende Laufökonomie hat und gleichzeitig der Schuh ihr besondere Vorteile in der Leichtigkeit verleiht, dann ist dadurch allein schon die Steigerung erklärbar. Allein dadurch. Ja? Aber nochmal, wir bewegen uns da in einer Annahme, nicht in einer wissenschaftlich gesicherten Zone, weil wir nicht diese Studien haben, die in der Geschwindigkeit durchgeführt wurden, die entsprechend auch mit Frauen in der Geschwindigkeit durchgeführt wurden. Ja, ein großes Problem in der Wissenschaft und in der Sportwissenschaft auch, dass viele Studien eben nicht mit Männern und Frauen oder mit Frauen durchgeführt werden, sondern meistens nur mit Männern. Und da gelten halt dann oft einfach andere Gesetzmäßigkeiten, weil andere Körpergewichte, andere Geschwindigkeiten etc.
Aber
das alleine, und wir haben ja gleich noch den Thread, den du mir geschickt hast von einem sehr bekannten Coach, Steve Magnus, da kommen noch ein paar andere Punkte dazu, die wir auch sehr gerne noch diskutieren können.
Weißt du, wer die Werte wahrscheinlich hat?
Adidas.
Richtig.
Also wenn sie es nicht hätten, würde ich sagen, ey, was ist mit euch los?
Also, nee, ich habe jetzt natürlich bewusst Adidas gesagt, weil ich natürlich immer noch viel und eng mit Adidas zusammenarbeite. Wahrscheinlich hat jeder, also ich schätze mal, nein, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich muss jetzt mal aufpassen, was ich sage, was ich nicht sage. Ich habe ja da durchaus
Einblicke in dieses Labor. Was man ja nicht weiß, ist, was hat jetzt zum Beispiel eine andere Athletin, die einen Nike, einen Asics oder einen Hoka oder On Schuh hatte? Diesen Vergleich musst du ja haben, damit du einen Unterschied definieren kannst.
Genau.
Den Unterschied für Assefa kann man definieren, weil sie ja im vergangenen Jahr in Berlin auch schon sehr schnell gelaufen ist. 2015, ja. Damals einen anderen Schuh anhatte. Fun Fact: Eine große deutsche Online-Plattform, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, hat nach dem Marathon am Sonntag das Bild von Assefa vom letzten Jahr fotografiert.
Ach, super. Also sagen wir mal so, ich denke mal, dass auch andere Hersteller vermutlich ähnlich wissenschaftlich arbeiten. Das kann ich aber jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich weiß, wie bei Adidas gearbeitet wird. Ich weiß, was für ein großes Team die haben, was Forschung und Entwicklung anbelangt. Das wurde auch gestern nochmal von offizieller Adidas-Seite bestätigt, weil der Spiegelredakteur eben auch diese Frage gestellt hat. Da reden wir schon von, also sind sehr viele Menschen auf jeden Fall, die da arbeiten. Das heißt, ich weiß auch von Adidas-Athleten, auch von den großen Managements, die sehr viele Adidas-Vertragsathleten haben, dass die in regelmäßigen Abständen, entweder in Herzogenaurach, zum Beispiel, die haben jetzt einen Marathon oder ein anderes Rennen, sind eh in Deutschland, hängen ein paar Tage in Herzogenaurach an, wo bestimmte Tests durchgeführt werden im Labor mit Prototypen, mit bestehenden Modellen. Da werden natürlich gewisse Messungen gemacht, Laufökonomie etc., VO2 Max und so weiter. Und gleichzeitig ist Adidas oft mit einem großen Team immer wieder in Kenia unterwegs. Das habe ich, glaube ich, hier auch schon im Podcast erzählt. Selbst wenn ich im Trainingslager bin, ist oft meine große Delegation von Adidas auch in Kenia und testet sowohl in Kenia als auch in Äthiopien mit großen Trainingsgruppen, Prototypen, auch nicht nur auf dem Laufband im Labor, sondern auch draußen, wie sich das bei Trainingseinheiten verhält und was das Feedback der Athleten ist. Also gerade Feedback der Athletinnen und Athleten ist extrem wichtig für Adidas. und fließt in die Entwicklung dieser Schuhe mit ein. Ich weiß, dass ich vor einigen Monaten in Herzogenaurach war, hatte auch eine Feedbackrunde mit Entwicklern, wo es halt darum ging, wenn man jetzt komplett verrückt sich wünschen könnte, was wäre jetzt noch, was möchte man im neuen Schuh haben, dann soll man einfach mal raushauen und sie würden gucken, was man davon umsetzen kann. Ich denke, dass das mit mehreren Athletinnen und Athleten so gemacht wird. Und ich muss sagen, ich war immer schon ein extrem großer Fan vom Adios Pro 3, also Adizero Adios Pro 3, weil das für mich in der dritten Version wirklich ein Schuh war, der nahezu perfekt war. Also ich sehe den Schuh auch immer mehr, dass er immer mehr gelaufen wird von ambitionierten Freizeitathleten. Man muss auch mal gucken, bei den World Marathon Majors Podium, bei dem WM-Podium ist dieser Schuh häufig vertreten. Also der Schuh scheint ja schon zu funktionieren. Kleiner Nachteil des Pro 3 im Vergleich zu anderen Modellen, manch anderen, wenigen anderen vielleicht sogar, ist, dass der Schaum in der Vergangenheit oder der Gesamtschuh jetzt nicht der leichteste war. Also es gab schon noch leichtere Modelle in der Vergangenheit. Deswegen war natürlich auch eine initiale Bemerkung von mir war natürlich, also ich finde den Pro 3 geil, die Rockersohle, also die Krümmung vorne am Schuh ist gut, er läuft sich super angenehm, der Fit ist perfekt, die Dämpfungseigenschaften beziehungsweise natürlich auch die Federeinstellungen des Schaums ist toll. Wenn ich mir noch was wünschen könnte, dann, dass es vielleicht noch eine leichtere Version davon gibt, so. Wohl wissentlich damals, dass das natürlich alles leichter gesagt ist als getan, weil irgendwo muss ja dann diese Gewichtsersparnis auch herkommen. Und ich hatte schon mal, sagen wir mal, ich fasse das jetzt sehr allgemein, ich hatte ja schon mal einen weißen Schuh ohne Branding, ohne zu wissen, was das für ein Schuh ist, vor einigen Monaten in der Hand und dachte mir, das ist sowas wie so ein Concept-Car in der Automobilindustrie, würde ich sagen. Da dachte ich mir so, ich hatte rechts einen Adios Pro 3, links hatte ich einen weißen, unbranded Schuh ohne Namen, mehr Infos gab es damals nicht. Ich sollte nur meine initialen, Eindrücke schildern, die Emotionen sprechen lassen. Ich dachte, ja, das ist Wahnsinn. Fühlt sich natürlich schon geil an. Konnte leider nicht reinschlüpfen. Sample Size lässt grüßen. Aber dachte
du
mir
schon. Du hast halt zu große Füße.
Ja, genau. Nur schon von mir in der Hand halten, dachte ich mir, das ist ja brutal. Aber sowas wird ja nie rauskommen, weil das ist ja utopisch. Wahrscheinlich hält das ja so nicht. Und sagen wir mal so, als ich dann das erste Mal den Evo One, Adios Pro Evo One in Berlin im Hotel in der Hand hatte, dachte ich mir, holy shit. Vielleicht ist das der Schuh, den ich vor einigen Monaten da in der Hand hatte, weil der fühlt sich verdammt ähnlich an, super leicht und ich konnte ihn leider noch nicht laufen. Ich gehöre nicht zu dem Pool von Menschen, die diesen Schuh schon im Vorfeld bekommen haben, was ja natürlich auch total richtig ist, weil ich auch kein aktiver Athlet mehr bin und die wenigen Modelle sollten da auch natürlich zweckgebunden eingesetzt werden, aber das könnte schon, also für mich, also es ist glaube ich schon für mich erklärbar, dass das so ein richtiger Entwicklungssprung, möchte ich mal sagen, in der Schuhtechnologie nochmal war. Ich weiß aus dem Gespräch gestern, deswegen kann ich das jetzt auch wiedergeben, nächste Woche kommt es, wie gesagt, wahrscheinlich im Spiegel, es wurde wirklich versucht, auf Biegen und Brechen den Schuh leichter zu machen. Da geht es dann von Materialeigenschaften der Sohle nochmal, also das ist ja dann schwierig, wirklich, da geht es ja auch um chemische Prozesse. Wie machst du eine Sohle leichter, aber sie soll die gleichen rückstellenergetischen Fähigkeiten haben. Carbon-Elemente kann man auch nicht unbegrenzt leichter machen. Ich weiß, dass sogar das Innenfutter oder die, wie sagt man denn, die, naja, ihr wisst doch, da ist doch immer normalerweise so eine Einlegesohle,
Einlegesohle, ja.
Die haben sie auch nicht mehr drin. Also es ist wirklich auf Biegen und Brechen wurde versucht, einen High-Performance-Schuh zu machen auf Gewichtsreduktion, was geht. Das Obermaterial, wenn ihr das gegen das Licht haltet, dieses Mesh-Ding, das ist durchsichtig eigentlich. Und dann gab es natürlich auch einige Artikel, die mir unter anderem auch von euch zugespielt wurden. Ja, der Schuh ist wahnsinnig teuer. Ja, der Schuh soll angeblich nur ein Rennen halten. Der Schuh ist teuer, ja, das stimmt. Ich will nicht wissen. Also ich glaube, das wird trotzdem für Adidas nie. Ich kenne die Strategie nicht. Ich spreche jetzt nicht für den Konzern Adidas. Aber ich sage mal so, der Schuh wird jetzt kein Massenprodukt werden. Also ich weiß trotzdem nicht, ob sich die Forschungsentwicklungskosten in diesen Schuh jemals amortisieren werden. Das geht
auch. Hatte ich erwähnt, dass sehr viele Leute diesen Schuh bestellen wollten. Hatte ich das kurz erwähnt? Ja, hatte ich das ganz kurz erwähnt?
Also ich könnte mir vorstellen, gerade in der verrückten Triathlon-Szene gäbe es da bestimmt auch ein paar Abnehmer.
Hallo. Hey, Entschuldigung. Wie viele Fahrräder braucht man?
Weiß ich nicht, also die kosten immer sehr viel auf jeden Fall.
Also die kosten natürlich das Vielfache eines Schuhs. Also ich meine, man braucht ja, um Triathlon zu machen, völlig überraschend einen Schuh und ein Fahrrad.
Richtig,
ja?
Richtig.
Wie viele Fahrräder braucht man?
Ja, hoffentlich nur eins, weil die sind arschteuer.
Nee, N plus eins.
Ach, N plus eins, ja. Also ich sag mal so, wie gesagt.
Versteht ihr, wenn man jetzt solche Margen hört wie, hey, du kannst durch den Schuh bis zu 10% Energie sparen.
Wenn du ein Responder bist, das, wie gesagt.
Wenn du ein Responder bist.
Ich, ja. Das sind natürlich auch, das ist
dann
sehr schwer. Das sind
nicht, dann
das
verzichtet nicht so man vielleicht mal auf das dritte Laufrad.
Genau, ja.
Weil man schon zwei Paar hat.
Ja, dann ist das
wahrscheinlich. Ein Satz Laufräder kostet, wenn man gute möchte, 3.000 Euro.
Ich glaube aber, der Aufschrei
ist nur deshalb, die Laufräder.
Ja, ist kein Sattel dabei. Der Aufschrei ist deshalb so groß, weil man in der Laufszene das bisher nicht gewohnt ist. Ich glaube, ja, im Triathlon-Bereich, das ist eine andere Sportkultur, wo auch ganz bewusst, und das sage ich auch wertfrei, wo Equipment eine hohe Rolle spielt, wo Leute sich auch gerne motivieren, indem sie auch Geld in Equipment stecken. Und im Laufbereich war das in der Vergangenheit eher unüblich. Also nicht, dass man kein Geld für die Ausrüstung ausgegeben hat, aber in solchen Sphären unüblich. Wie man genau zu dem Preispunkt gekommen ist, kann ich natürlich auch nicht sagen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Forschungsentwicklungskosten, die dieses High-End-Performance-Schuhmodell geflossen sind, da geht es ja auch um Prestige, um Image und all solche Dinge, zu zeigen, was man kann mit Biomechanikern, mit den Ressourcen, die man hat als Konzern. Das finde ich beeindruckend, was sie da wirklich gezaubert haben. Wie viele Athleten man auch in einem Pool haben muss, die übrigens ja auch bezahlt werden, um solche Feedbackrunden zu machen über Jahre hinweg. Also ich finde es ein beeindruckendes Produkttechnik, was da entwickelt wurde. Ich glaube nicht, dass der Schuh jemals in Stückzahlen verkauft wird, dass sich das irgendwann jemals rechnen wird. Ich weiß es nicht, aber würde mich dann vielleicht doch eher überraschen. Aber es ging drum, glaube ich, einfach zu beweisen. Und das jetzt, ich bin natürlich jetzt seit 11 Jahren bei Adidas, deswegen kommt ein historischer Rückschritt. Es ist auch ein bisschen back to the roots. Das Zitat, was überall im Adidas-Kosmos eingraviert ist, auch bei der Adidasler-Statue, ist natürlich, only the best for the athlete. Und das ist ein Zitat von ihm, was ganz auf die Anfänge, als er seine Schuhe selber noch gemacht hat, zurückgeht. Und was innerhalb des Konzerns sehr hoch gehalten wird, ist, dass man natürlich versucht, wirklich den Athleten das bestmögliche Equipment an die Hand zu geben. Ich durfte ja vor einigen Monaten dieses Adidas-Archiv besuchen. Da kommt man jetzt auch nicht einfach so rein. Muss man eingeladen werden. Ich habe gesehen, Tigist Assefa und Amanal Petros durften das jetzt auch am Dienstag, als sie dort zu Besuch waren. Amanal hat ja auch ähnliche Schuhe in der Hand wie ich damals. Und wenn du natürlich siehst, wo das herkommt und wo das heute ist, ist natürlich enorm. Ich habe auch die Schuhe damals vom Wunder von Bern in der Hand gehabt, die damals Adidasler für die deutsche Fußballnationalmannschaft gemacht hat. Und ich habe ein Referenzmodell dort gesehen, was die ungarische Mannschaft hatte. Das ist natürlich, das ist wie wenn einer Bergsteigerstiefel anhatte und die anderen hatten schon sowas wie richtige Fußballschuhe. Und dann hat es ja noch geregnet. Also dann auch das Gewicht mit Leder und so. Das ist schon ein bisschen so die DNA bei Adidas. Und ich finde es krass, dass das bis heute so durchgezogen wird, dass man wirklich da dann versucht, das Beste rauszuhauen. Jetzt kommt's aber noch zu dem Schuh. Da gab's ganz viel Kritik bezüglich Nachhaltigkeit und der Schuh hält doch bestimmt dann nur für ein Rennen. Und da gab's ganz viele Zeitungsartikel, was ich auch immer sehr interessant finde. Da gab's eine große Schweizer Tageszeitung, die sich sehr darüber echauffiert hat, wie das in der heutigen Zeit vertretbar ist, so einen Schuh rauszubringen für diesen Preispunkt. Ich finde es aber dann noch bemerkenswerter, wenn man nicht mal sich die Mühe gemacht hat, einen offiziellen Gesprächspartner dazu einzuladen, vielleicht von dem Konzern so, weil das hat zumindest der Spiegel gemacht. Und da kam dann natürlich raus, dass sie einen Zettel beilegen in den Schuhkarton, wo drauf steht, recommended ist, den Schuh 1-2 kurze Läufe vorher zu tragen. Und für das Rennen ist der Schuh auf jeden Fall gut. Wie lange dieser Schuh hält, dazu kann man jetzt aktuell noch gar keine Aussagen treffen, weil der bisher nur in Laborsituationen und sehr wenigen Athleten zur Verfügung gestellt wurde. Wie bei allen Wettkampfschuhen, das ist jetzt wiederum markenunabhängig, aber ich kann natürlich für meine sprechen. Natürlich kannst du auch einen Adios Pro 3 500 Kilometer laufen. Hat der dann die gleichen energetischen Rückstellkräfte, wie wenn er frisch aus der Schuhschachtel kommt? Nein. Deswegen ziehe auch ich oder habe ich in der Vergangenheit vor einem Rennen immer einen frischen Schuh angezogen. Kann man den aber trotzdem fürs Training verwenden und laufen, ohne dass man da irgendwelche Probleme bekommt? Ja, habe ich auch immer gemacht. Also da ist natürlich jetzt auch ganz viel, weiß ich nicht, wo Leute immer das Haar in der Suppe suchen müssen irgendwie.
Gut, wenn man jetzt das große Bild über die Nachhaltigkeit wirft, das können wir ja nochmal an einer anderen Stelle machen, weil das noch sehr viel mehr Themen hat. Das führt jetzt, glaube ich, zu wenig. Wir sind jetzt ja im High-End-Leistungsbereich hier unterwegs. Da spielen andere Dinge eine Rolle. Da sollten natürlich auch Dinge wie Nachhaltigkeit eine Rolle spielen, aber es spielen halt erstmal andere Dinge eine Rolle. Also das Race is on, ne? Also das Rennen der Schuhhersteller ist natürlich jetzt on. Ich bin so gespannt, was in Chicago passiert.
Ja.
Ja. Kelvin Kiptum haben wir ja hier schon erwähnt. Der war ja schon so nah dran an Eliud Kipchoges Zeit.
Zweimal schon.
Ist auch ein Nike-Athlet. Also der wird logischerweise nicht die Adidas-Schuhe zur Verfügung haben. Aber Benson Kipruto, letztes Jahr gewonnen in Chicago, ist ein Adidas-Athlet. Weiß nicht, ob der, also ich nehme mal an, der wird ein geförderter Athlet sein, weil wenn du ein Major gewinnst, wirst du schon eher im exklusiven Bereich unterwegs sein, ja, ist ja klar. Der läuft da. Bin ich extrem gespannt. Ruud Cheptegei läuft, auch Nike. Und eine gewisse Sifan Hassan läuft das erste Mal Marathon auf auf US-Boden nach einer WM, die von Sturz kurz vorm Ziel, Gold schon halb in der Hand, bis tatsächlich dann Gold ja alles dabei hatte.
Alles dabei.
Da dürfen wir extrem gespannt sein, wie es weitergeht. Aber ich wollte ja noch auf Steve Magnus kommen, weil der halt einfach zu der Diskussion einfach hier noch ein paar Punkte hinzugefügt hat, die ja sehr klug sind.
Vielleicht, ja? Weil das wird eine sehr gute Einleitung für das, was du jetzt sagst. Eine Frage war noch, ob die Zeiten von heute noch mit Zeiten von vor 6, 7, 8, 9, 10 Jahren und noch davor vergleichbar sind. Ich habe gestern im Spiegel gesagt, nein, für mich ist eine Zeitenwende schon eingetreten mit der Einführung dieser Schuhe, vergleichbar mit der Zeit im Schwimmen, mit diesen Haifischanzügen.
Ja.
Für mich sind diese Zeiten nicht mehr vergleichbar. Das ist auch wiederum wertfrei. Es ist einfach was anderes jetzt in der heutigen Zeit mit diesen Mitteln, die da zur Verfügung stehen, als das, was über 10, 20, 30, 40 Jahre zuvor gemacht wurde. Ich bin aber, passt ja sehr gut zu dem, auch zu den bekannten Namen, die Steve in diesem Thread als Beispiele anführt.
Er hat insgesamt 6 Punkte, die er hier nennt, die einen Einfluss spielen können und die sicher auch einen Einfluss, aber in welcher Größenordnung können wir halt alle sehr, sehr schwer beurteilen, aber sie spielen eine Rolle. Das eine, die Schuhe haben wir jetzt für den Wettkampfbereich, also für das Rennen selber, angesprochen, behandelt ist schon zu viel, weil dafür bräuchte es jetzt eben nochmal tiefer Studien und ein genaueres Hinschauen, was ist da tatsächlich bei der unterschiedlichen Art, wie man darauf reagiert und so weiter. Dann kommt noch der zweite Teil hinzu, da wird es noch undurchsichtiger, nämlich Training.
Mhm.
Und jetzt gar nicht im Sinne von, ja, was trainieren die denn tatsächlich? Auch spannend, aber tatsächlich sagt halt auch Magnus, dass das Training an sich keine so große Revolution nach sich gezogen hat, trotz der Norweger Methode mit Double Threshold oder mit extremen Intervallen oder so. Da ist nicht so ein großer Unterschied im Vergleich zu dem, was vor 10 Jahren trainiert wurde. Ja, klar, das ist vielleicht jetzt in Deutschland in der Diskussion, auch in der breiten Diskussion, noch nicht so durchgängig verfolgt und verfolgt worden. Aber das ist im Hochleistungsbereich hat sich das nicht so dramatisch verändert in dem Zeitraum, von dem wir reden, nämlich in der Verbesserung der Weltrekorde bei den Frauen durch Kosgei und Assefa jetzt. Was wir natürlich ganz schwer abschätzen können, ist, welchen Einfluss die Schuhe und jetzt nicht dieser spezielle Evo 1, sondern die Schuhe an sich auf Qualität des Trainings, auf Regenerationsverkürzung, auf Aneinandersetzen von Reizen in bestimmten Abständen. Da fehlt halt einfach auch noch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit. Aber du kannst das selber am besten beurteilen, weil du hast ja damit auch trainiert. Und die subjektiven Eindrücke haben wir sicher ja auch das ein oder andere Mal hier schon genannt. Aber das lässt sich noch schwer fassen. Aber es ist in jedem Fall ja eine Veränderung der Qualität im Training.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist natürlich ganz schwer. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, wie man das messbar machen kann, wahrscheinlich durch Muskelbiopsien, aber da wird sich ja kein Profiathlet für bereit erklären, aber da kann man wahrscheinlich, da hätten wir beim Berlin-Marathon durchgehen können, durch die Bank, nach dem Technical Meeting und so beim Rausgehen eine Umfrage machen, zum Thema Einführung von den Supershoes vor einigen Jahren, Effekt auf Trainingsqualität, Trainingsregeneration. Du wirst dich, weiß nicht, beim warst du bei der PK der Männer, da klar warst du natürlich bei der PK der Männer dabei, Elliot hat ja auch gesagt, wo die Frage kam, was trainiert er denn in den Schuhen eigentlich wirklich, so sinngemäß, jetzt ziehst du nur zum Wettkampf an, und er hat gesagt, nee, ich trainiere alles, was hart ist, in den Supershoes, also Intervalle, Fahrtspiele, Longruns, weil die Regeneration dadurch so viel besser ist. Also der eine Aspekt ist das Responder-Dasein. Ich selber habe mich nie als Responder gesehen oder gefühlt. Ich habe jetzt nicht beim Tragen der Schuhe das Gefühl gehabt, ich fliege. Aber was ich natürlich trotzdem gemerkt habe, ist, dass die Trainingsqualität und die Aneinanderreihung von Intensität auf einem anderen Niveau möglich war, als es zuvor möglich ist mit den Schuhen, wo die Sohle gefühlt 5 mm dick war oder sowas. Das, glaube ich, ist der massenkompatiblere Effekt der Schuhe. Während für wenige Auserwählte, zum Beispiel ein Tigis Assefa, mit Sicherheit dieser Responder oder Super Responder in Aspekt hinzukommt.
Also das wäre ja nachvollziehbar, wenn man exakte Aufzeichnungen, im Zweifel auch digitale Aufzeichnungen von Training und Reaktion des Körpers hat und die dann halt, aber jetzt ja über mehrere Jahre bei einer entsprechenden Grundgesamtheit an Athletinnen und Athleten vergleichen würde, ja, und sagt, okay, das ist jetzt darauf zurückzuführen, aber da hat man natürlich dann immer noch, dass ja auch das Training sich von Jahr zu Jahr verändert, ja, und man unterschiedliche Periodisierung hat, unterschiedliche Ziele hat, unterschiedliche Gesundheitszustände hat und so weiter und so weiter. Und man baut ja auch in der Regel ja Progressive Loading. Ja, du baust ja immer einen Baustein auf dein Niveau, was du hast, drauf. Ja, also dass du da, deshalb ist das schwer fassbar. Es geht, aber es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja, dann kommen wir halt zum dritten Punkt. Ernährung. Mhm. Ich glaube, da haben wir den entscheidenden großen Schritt schon gesehen.
Du meinst Ernährung, Verpflegung im Rennen oder Ernährung allgemein?
Genau.
Wettkampfverpflegung. Ja. Kohlenhydrate pro Stunde gab es früher, glaube ich, ganz wenig Gedanken. Da hat man sich gedacht, im Zweifel trinke ich meine Cola oder keine Ahnung. Aber es gibt auch gewisse Kollegen, mit denen ich schon kommentieren durfte, die der Meinung sind, Wasser ist noch ausreichend adäquat. Das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Nicht du, Ralf, ein anderer Kollege, der das mal in einer Übertragung gesagt hatte.
Wir sind jetzt gleich bei 2 Stunden. Wir sind noch unter 2-Stunden-Marke. Ich bin bei Wasser.
Nein, das war ein kleiner Side-Joke hier am Rande. Aber das ist natürlich kompletter Bullshit. Natürlich, Kohlenhydrate machen einen Riesenunterschied. Und vor allem heute mit dem sehr wissenschaftlichen Ansatz, 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde konsumieren zu wollen oder als Ziel auszugeben, macht im Hochleistungsbereich Marathonlaufen, wo wir ja trotzdem im Binnenverhältnis plus minus 2 Stunden liegen, einen Riesenunterschied, glaube ich.
Ja, also aber diesen Sprung hat es ja jetzt nicht aktuell zu diesem Rennen gegeben, sondern das war ja im Prinzip auch mit der Forschung auch rund um das Sub-2-Projekt herum.
Stimmt.
Erinnert euch, da wurden halt die Intervallzeiten für die Verpflegungen für Elliot verkürzt, aber damit eben auch für alle anderen Topläufer und so weiter und so weiter. Ja. Dann eine grundsätzliche Annäherung der Frauenleistungen an die Männerleistungen.
Ja.
Wissen, dass Frauenmarathon ja noch bei weitem nicht so eine lange Geschichte hat,
richtig,
wie Männermarathon. Dass halt auch die sozial-kulturellen Bedingungen für Frauen im Hochleistungssport andere sind, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in vielen anderen Laufnationen andere sind. Das ist sicher ein Punkt. Wobei ich eine Statistik gesehen habe, dass die Frauen in der Leistungsfähigkeit und in der Topleistung beim Marathon jetzt am nächsten an der Männerleistung dran sind.
Mhm.
Ne? Es hat natürlich damit zu tun, dass der Einfluss von Kraft und Muskelmasse im Vergleich abnimmt, je länger die Strecke wird.
Mhm, ja. Ja,
weil es spielt halt in der Unterscheidung bei Sprints halt eine größere Rolle. Ja, bei Ausdauer spielen dann halt andere Komponenten eine Rolle, wo Frauen mindestens genauso leistungsfähig sind oder sogar, da gibt es ja auch zumindest Ansätze der Erklärung, dass Frauen im Ausdauerbereich jetzt relativ runtergebrochen auf Körpergewicht und Geschwindigkeit eine bessere Leistungsfähigkeit haben als Männer in general. Ja, auch das natürlich individualisiert und so weiter, aber es kommt auf jeden Fall dahin, ja. Das andere ist natürlich Tempomacher. Du hast das schon angesprochen. Ja, wir hatten das ja mit einer Studie vor 2 Wochen oder so, glaube ich, schon mal angesprochen, dass eigentlich diese T-Formation, also das umgedrehte T vor einer Laufgruppe das Beste wäre. Assefa und Co. sind in einer relativ großen Gruppe gelaufen. Da gelten nochmal andere Messgrößen, weil dir wird da natürlich komplett Luftwiderstand und auch nur slighteste Windbewegungen weggenommen. Ne?
Richtig. Also das ist natürlich was, habe ich übrigens auch gestern im Interview gesagt, was in keinster Weise diese außergewöhnliche Leistung schmälern soll. Aber das ist natürlich wirklich ein Mittel zur Optimierung von dieser Leistung, die beispielsweise einem Eliud Kipchoge in der Form nie zustanden. Außerhalb dieser, ich sage jetzt mal, Kunstprojekte, da natürlich schon. Aber unter regulären Bedingungen ist es natürlich für einen Mann nahezu unmöglich, es ist unmöglich, ein gleiches Tempomacher-Setup zu bekommen, weil derjenige, der das könnte, 30, 40 Kilometer vorweglaufen, auf Weltrekordtempo, der will natürlich selber Weltrekord für sich beanspruchen, das ist ja klar. Und deswegen sind das in aller Regel nur Teamkollegen, die nicht das Vermögen haben, dieses Tempo durchzulaufen. Das bedeutet aber auch, dass ein Athlet wie Eliud Kipchoge in der Lage sein muss, die letzten 10, 12, teilweise ja 17 Kilometer, was in der Vergangenheit schon der Fall war, komplett alleine noch zurückzulegen. Und da reden wir dann selbst bei optimalen Bedingungen ja davon, dass er zumindest mal diesen Luftwiderstand brechen muss, was bei seinem Tempo ja trotzdem auch um die 21 km/h bedeutet. Und könnt ihr euch ja selber vorstellen, 21 km/h haben oder nicht haben, das macht natürlich energetisch einen großen Unterschied. Und bei einer Tigist Assefa war es ja so, dass der männliche Kollege und Tempomacher sie ja zumindest mal bis zum Brandenburger Tor begleiten konnte. Dann müssen da die Tempomacher auch raus oder zumindest auf den anderen Zielkanal umgeleitet werden. Und das ist natürlich schon ein kleiner Luxus, eine kleine Luxussituation, die sowas auch in Teilen noch ein bisschen erklärbar macht. Wir haben jetzt viele Facetten angeführt, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal nicht zu unterschätzender Faktor bei solchen Topleistungen.
Ja, nur mal als Idee, auf dem Zeitfahrrad, ne, also Triathlon auf dem Zeitfahrrad, sagt man, ab 20 km/h lohnt es sich auf jeden Fall, in die Zeitfahrposition zu gehen, also nicht mehr Oberlenker zu fahren. Ja. Ja? Damit schon mal als Idee, das ist ein immenser Vorteil, wenn man nicht alleine gegen den Luftwiderstand, nur gegen den Luftwiderstand, ja, wir haben gesagt, es waren sehr gute Bedingungen und der Weg zurück vom westlichsten Teil der Strecke in Richtung Friedrichstraße oder dann Leipziger Straße, Potsdamer Platz etc. war Rückenwind, ja, aber das bleibt ja dabei, er muss halt alleine rennen und da ist halt nochmal Luft und die Luftbarriere muss er brechen.
Richtig.
Ja. Ja, und last but not least ist natürlich halt auch auch Doping eine Erklärung. Es gibt natürlich haufenweise Kommentare, ja, alle gedopt und so weiter. Können wir das ausschließen? Nein.
Kann man nicht.
Können wir für andere die Hand ins Feuer legen? Nein. Gibt es eine besondere Konstellation rund um Assefa, wo wir sagen, macht uns Bauchschmerzen? Kann ich jetzt erstmal so nicht erkennen. Gibt es in der äthiopischen Läuferriege Dopingfälle? Ja. Ist es halt ein Land, das nicht ganz so leicht zugänglich ist für Kontrollen und wo es halt vielleicht ein Gesundheitssystem gibt, das anders, sagen wir mal, laxer funktioniert als vielleicht in Deutschland? Auch ja. Also das können wir nicht ausschließen.
Das kann man auf keinen Fall
ausschließen. Es hat natürlich die entsprechenden Proben gegeben. Man würde sich wünschen, dass so Top-Athletinnen häufiger irgendwo auftauchen und mehr Proben haben. Es gab irgendwo einen Vergleich, dass es Läufer im Feld am Sonntag gab, die bis zu 17 Trainingskontrollen hatten. Assefa hatte zwischen dem Marathon im letzten Jahr in Berlin und diesem jetzt hier 3.
Das ist ein
sehr dünnes Netz.
Genau.
Ja?
Genau. Ich habe auch gelesen, dass es gibt einen gewissen Bruch in ihrer Karriere. Wie gesagt, wir versuchen hier erstmal versucht, die ganzen wissenschaftlichen Erklärungen zu sammeln, die sowas erklärbar machen können. Doping können wir natürlich nicht ausschließen. Wer kann das schon, um Gottes Willen? Da wissen wir einfach zu viel, dass in der Weltspitze einfach zu viel Schindluder auch betrieben wird. Deswegen, wir können das natürlich nicht ausschließen. Kontrolldichte könnte auf jeden Fall höher sein, das würde ein besseres Gefühl vermitteln. Auch das ist natürlich im Zweifelsfall keine Garantie, siehe Lance Armstrong. Ich weiß, anderer Sport, nichtsdestotrotz, der hatte viele Kontrollen und trotzdem. Aber was natürlich ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, habe ich das auf Twitter gelesen oder auch irgendeinem Artikel oder einem Forum bei Let's Run, ist, was natürlich schon viele anführen, ist, Assefa war eine relativ mittelprächtige 800-Meter-Läuferin. Sehr von oben herab gesprochen, ich würde es vielleicht nicht so sagen. Immerhin war sie auch in Rio, wie ich. Allerdings über 800 Meter, hat es da aber, glaube ich, nicht über die Vorrunde geschafft. Immerhin eine Athletin, die eine 1,59er PB, glaube ich, hat. Eine 1,59er PB ist natürlich bezogen auf einen Marathon eine exzellente Grundleistung, brauchen wir gar nicht reden. Da gibt es, glaube ich, wenige Marathonläufer und Marathonläufer, die mal ursprünglich spezialisierte 800-Meter-Läufer waren. Das war auch kein Haile, das war auch kein Bekele, das war auch kein Eliud Kipchoge.
Sifan Hassan.
Genau, und Sifan Hassan, okay. Aber ich sag mal, man muss jetzt im Zweifelsfall vielleicht auch nicht 800 Meter gelaufen sein, um später ein guter Marathonläufer oder eine Marathonläuferin zu werden. Aber ja, es schadet auch nicht. Das macht zumindest mal grundstelligkeitstechnisch erklärbar, dass solche Geschwindigkeiten wie jetzt für sie keine Herausforderung sind oder nicht undenkbar sind. Und Ausdauer lässt sich oft trainieren, wenn der Körper natürlich entsprechend gebaut ist, dass man hohe Umfänge etc. tolerieren kann. Trotzdem komisch ist, dass dann eine große Phase ihrer Karriere sie einfach nicht existiert hat, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß das auch nicht, ob sie da verletzt war, ob sie vielleicht Mutter geworden ist, ob sie, keine Ahnung, einfach den Sport in den Rücken gekehrt hat. Irgendwann kam sie dann plötzlich zurück in den Marathonbereich direkt. Also da gab es, glaube ich, auch nicht viel dazwischen. Und rennt dann irgendwo eine 2,34. Wo man jetzt erstmal denkt, naja, gut, 2,34, also keine schlechte Marathonleistung, um Gottes Willen, aber natürlich für jemanden, der mal Ambitionen hat, in der Weltspitze mitzulaufen, jetzt auch nichts Besonderes. Der zweite Marathon war dann der Berlin-Marathon letztes Jahr und da haben, glaube ich, auch schon ganz viele geschluckt und große Augen gemacht, als man gesehen hat, dass sie von der 2,34 auf eine 2,15 runter ist. Und Ralf hat es dann gesagt, zwischen letztem Jahr und diesem Jahr gab es auch nicht viele Kontrollen und nicht viel Rennen und dann gab es jetzt diese Fabelzeit. Wie gesagt, das soll nicht heißen, dass wir ihr irgendwas unterstellen, aber wir versuchen natürlich hier in diesem Format alle Fakten ein bisschen zu sammeln, die wissenschaftlichen, die das erklärbar machen oder machen können, sagen wir mal, aber natürlich auch den Elefanten im Raum nicht ungenannt zu lassen. Wir wissen, bei allen Topleistungen heutzutage, vor allem im Ausdauerbereich, darf man das Thema nicht ganz außen vor lassen.
Ja, aber ist ja eine spannende Diskussion und ich glaube, die Diskussion wird zumindest in den Foren sehr gut geführt. Ja, nochmal, es lohnt sich da mal reinzuschauen.
Auch Wissenschaftler, die sich da äußern, wie wir jetzt hier einige genannt haben
und Trainer und so. Wir werden das ja sicher auch weitermachen. Wir freuen uns auch auf eure Kontakte und eure Anmerkungen. Vielleicht habt ihr ja noch einen Punkt, den wir gar nicht so gesehen haben oder zu wenig betrachtet haben. Ich kann euch vielleicht nächste Woche nochmal eine ganz neue Studie vorlesen, die an der UF, also an der University of Florida, gemacht worden ist. Ich glaube, da kommt noch was ganz anderes auf uns zu, aber das erzähle ich euch nächste Woche. Und ehrlich gesagt, ich freue mich schon ein bisschen aufs Wochenende, weil es ist wieder Marathon, ja, in Köln.
Ja.
Und Leute, bevor ihr ausrastet, es gibt einen Stream bei sportschau.de, Tim Tondler und Jan Fitschen machen den.
Sehr schön. Dann mache ich noch keine Werbung, weil ich, wir machen natürlich Werbung für die Kollegen, logischerweise, die das übertragen, was super ist. Und da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Die Woche drauf ist ja schon wieder Marathon. Und es
ja, geht ja ist Chicago-Marathon.
Chicago und noch viel wichtiger als Chicago ist natürlich, wir wissen es alle, der München-Marathon.
Ach, der ist ja auch. Ich weiß, wer da kommentiert, aber habt da bitte ein bisschen Nachsicht mit dem Experten, ja? Der ist schon so durchbeleidigt und gebasht worden. Ja,
ja. Ja.
Aber Philipp, da bist du schon wieder unterwegs.
Da bin ich unterwegs, ja. Das da können wir nächste Woche nochmal erzählen. Da haben wir natürlich auch aus deutscher Sicht spannende Starter, nämlich Sebastian Händel. Und der ist ja sein Debüt im letzten Jahr in München gelaufen. Und hat da auch einen starken Einstart gefeiert mit 2:10. Also da bin ich sehr gespannt, was er da weiter vorbereitet hat. Wir werden natürlich im Vorfeld auch nochmal mit ihm persönlich sprechen. Aber ja, ich darf sozusagen für deine Kollegen, Ralf, so kann man es eigentlich sagen, oder?
Ja, natürlich.
Darf ich da mit kommentieren. Mehrere Infos dazu dann aber nächste Woche. Da weiß ich dann vielleicht auch sogar schon ein bisschen mehr, was Sebastian Händel und so weiter anbelangt. Freue mich aber natürlich, dass ich da schon die nächste Gelegenheit habe, ein paar Einschätzungen teilen zu dürfen im Fernsehen. Also das wird dann aber allerdings im Bayerischen Rundfunk zu sehen sein.
Ja, auch im Stream halt bundesweit zu sehen. Köln am Wochenende sind deutsche Meisterschaften. Ne?
Richtig.
Das ist ja nach Köln gegangen. Da gibt es auch großes Treffen, weil Puma Jubiläum in dieser Woche. Ne, 70 Jahre, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. 70 Jahre? Stimmt das? Ja, klar. Da sind sehr viele gute Läuferinnen und Läufer vor Ort. Ich weiß nicht ganz genau, wie es im Top-Bereich aussieht. Ich weiß nur, dass Mocky läuft, aber Halbmarathon, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Die ist, glaube ich, der Seriensiegerin, ne? Was Halbmarathon angeht, ist ja sehr viel dort gelaufen. Auf jeden Fall freue ich mich da auf den Marathon in Kölle, aber es soll, ihr kennt das, Leben unter Palmen, ja, es soll wieder warm werden am Wochenende und zwar, ich glaube, richtig.
Oh, okay, krass.
Also eher so 25.
Das wird natürlich, ja, dann für die diejenigen, die vielleicht eher so 4 Stunden unterwegs sind, dann schon eine gewisse Tortur werden. Ja. Aber ja, zumindest kann man
sich stimmungsmäßig und was die Verpflegung mit Getränken angeht, braucht ihr euch in Köln keine Gedanken zu machen. Ja, man kann immer mal irgendwo einen Kölsch schnappen. Ja, da gibt es Bütchen. Ja. In Berlin gibt es die Spätis, bei uns gibt es die Bütchen. Ja. Da gibt es auch nicht alkoholische Getränke.
Und bestimmt auch Salzbrezeln, oder?
Und bestimmt auch Salzbrezeln. Da musst du nicht in die Tanke rein, sondern Grüße. Du kannst direkt ans Bütchen ran und dann, ja, genau, ne? Grüße an Julius Brink.
Julius Brink, das werde ich nie vergessen, glaube ich.
Das, nee, das ist ja logisch nicht. Logisch nicht, ne?
Gut, Leute, wir haben es mal wieder geschafft, 2 Stunden hier euch voll zu quatschen, aber irgendwie war der Zettel recht voll mit so vielen Themen rund um Berlin-Marathon im Vorfeld, währenddessen in der Nachbetrachtung, die wir jetzt alle irgendwie nicht so liegen lassen konnten, sondern ja, euch dann nochmal unsere Gedanken dazu mitteilen. Wie gesagt, Ralf hat es ja schon genannt, schreibt uns gerne oder kommentiert gerne auf Instagram, das ist ja immer schön, wenn ihr es dort mit uns teilt, unter dem Post zur Folge morgen, können andere auch mitdiskutieren. Wir freuen uns aber trotzdem auch über eure Mails, so ist es nicht. Und ansonsten dann, ja, wünsche ich euch ein hoffentlich lauffreudiges Wochenende. Wer in Köln startet, dafür schon mal viel Erfolg, viel Spaß. Wer woanders startet, auch dafür viel Spaß. Und wer mitten in der Marathonvorbereitung ist, für euch, ja, machen wir für eure langen Läufe diese 2 Stunden Folge.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.